Also heute ist der Tag, da hast du die Chance, entweder nutzt du oder du wirst sie nie mehr bekommen. Und jetzt passiert ausgerechnet, ich habe mich vorher noch nie in einem Rennen verfahren, passiert sowas in meinem Heimrennen. Meine einzige Chance, jemals dieses Rennen zu gewinnen, wäre eben mit einer Fluchtgruppe wegzufahren, eine Flucht zu suchen und dann aus dieser Gruppe über einen Sprint zu gewinnen. Meine Eltern wollten mich wie immer auch da besuchen kommen, um anzufeuern und mir Beistand zu geben und sind auf der Fahrt zu dem Radrennen 3 Kilometer vom Start tödlich verunglückt. Wir waren auch nur noch 3 Fahrer, es war nur noch Heppner, ich und der Italiener Tosato. Wenn jetzt die Muskeln zukrampfen, dann verkackst du es wirklich selbst.
Ja, schön, dass ihr da seid. Willkommen zur nächsten Folge von Das Spiel deines Lebens. Heute in einer leichten Titelabwandlung, weil wir sind heute beim Rennen deines Lebens. Wir steigen heute gemeinsam mit euch aufs Fahrrad. Wir begeben uns in das Jahr 2000 an einen geschichtsträchtigen Ort. Und das Datum ist der 1. Mai. Jetzt wird bei vielen, die mit Radsport zu tun haben, es schon klingeln. Der 1. Mai ist ein traditionelles Radsportdatum in Hessen, denn dort findet ein sehr berühmtes Rennen jedes Jahr statt. Es ist das Rennen, das früher rund um den Henninger Turm hieß, heißt heute rund um den Finanzplatz Eschborn oder Eschborn Frankfurt oder keine Ahnung, wie es morgen heißt, aber rund um den Henninger Turm hieß es früher. Und der Mann, mit dem wir heute reden wollen, hat dieses Ding gewonnen. Im Jahr 2000. Es ist Kai Hundertmark. Schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Ja, hallo, grüße euch.
Und vorab müssen wir mal sagen, wir haben hier einen Radsportinteressierten mit mir sitzen. Wir haben hier, Max, kann man sagen, du bist fast Radsportkritiker.
Ja, es ist nicht unbedingt der Radsport an sich. Es sind viele Sachen, die da drumherum passieren. Aber wie du ja sonst immer sagst, dass ich so der Sportinteressierte und Sportexperte bin. Also heute wird es ganz heftig, weil von Fahrradfahren habe ich überhaupt keine Ahnung.
Aber mit Kai am Profi am
Bord. Da gibt es Nachhilfe von mir.
Wir haben mit Kai einen Profi an Bord. Das heißt, vielleicht kann ich den Part unserer Zuhörer heute basteln, der nicht so die Ahnung davon hat. Und wir haben ja mit dir mit Sicherheit auch jemanden, der da sehr tief drin ist, weil ich glaube, du warst auch immer an den Strecken und so.
Sehr tief drin stimmt nicht, aber ich bin schnell begeisterbar für Dinger. Und ich hatte als Reporter das große Vergnügen, bei diesem Radrennen an einer besonderen Stelle jahrelang stehen zu dürfen. Da werden wir noch drüber reden. Es ist der Marmolsheiner Berg. Für alle, also wenn ihr uns jetzt hört, liebe Radsportprofis, wenn ihr das hört, weil ihr über den Hashtag gestolpert seid, den Max irgendwo reingetackert hat, dann verzeiht uns bitte, dass wir ein bisschen weiter ausholen, teilweise naive Fragen stellen werden, um alle abzuholen.
Mich zum Beispiel.
Den Max zum Beispiel erstmal ganz vorab. Damit wir da gut hinkommen. Der Marmolsheiner Berg ist eine unfassbar steile Steigung, das haben Steigungen oft in sich, eine sausteile Stichstraße. Beim Zugucken kriegt man das Gefühl, das tut weh. Aber wir fangen erstmal vorne an. Dieses Rennen am 1. Mai 2000, das du am Ende gewinnen wirst, Kai, wann beginnt das für dich? Und ich meine nicht den Startschuss jetzt, sondern wann geht so ein Rennen für einen los?
Also für mich hat das Rennen eigentlich schon im Jahr 1977 begonnen.
77?
Ja, 1977 hat das für mich begonnen.
Unterwegs.
Als ich da als ganz kleiner Bursche eben auch an der Strecke stand, am Heiner Weg. Ja. Das ist wirklich wie so ein, wie so ein Zielkanal zwischen diesen Häuserschluchten. Das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Man hat da wirklich, selbst früher im Jahre 76, 77 war eben auch schon mal ein riesen Radsportboom in Deutschland durch den Didi Thurau, auch der Frankfurter Bub, wie man ihn auch früher mal genannt hat, der das Rennen immer gewinnen wollte, weil er kam eben aus der Nähe von Frankfurt-Schwanheim und er war da auch immer der Favorit, konnte es aber nie in seiner Karriere gewinnen. Und da war ich eben auch als ganz kleiner Knirps mit 7 Jahren an der Strecke und natürlich die Daumen gedrückt für dieses große Idol, Didi Thurau damals. Und da habe ich das Rennen schon wahrgenommen und habe immer gesagt, wie sensationell ist es eben, wenn dann diese Profis mit ihren glänzenden, massierten, mit ihren glänzenden Beinen und Top-Material dann da ankommen und das ganze Volk hat gekrölt und es war wirklich ein richtiger Hexenkessel. Also wie gesagt, gerade für die Fußballer, man kann es wirklich sich vorstellen, wie in dem größten Stadion, wo einfach Hunderttausende auf einem engen Fleck stehen und alle grölen, wenn dann die Fahrer da durchfahren. Und gerade bei diesem Rennen, es ist eben dann auch immer noch früher gewesen, dass man drei Runden nochmal um den Heiner Weg fährt, also um den Henninger Turm, wo ja früher eben dieser trächtige Henninger Turm gestanden hat, so ein bisschen auch Wahrzeichen von Frankfurt. Und da wurden nochmal drei Zielrunden nach 5 Kilometer und da hat man die eben nicht nur einmal gesehen, wie bei jedem anderen Rennen, einmal durch und das Rennen ist vorbei, sondern Das eigentliche Finale hat da wirklich, konnte man als Zuschauer hautnah erleben und das war für mich als kleiner Knirps natürlich ganz was Tolles. Man hat so
da kommen sie gehabt. Wieder, da kommen sie wieder.
Und natürlich auch extrem aufgebaut vom Sprecher. Und also es war, und da ging eigentlich schon alles los. Da kam meine Euphorie für den Radsport, natürlich für die Technik mit den tollen Rädern, für die Profis, die da Tolles leisten. Und da hat dann mein weiteres Leben eigentlich von da ab seinen Lauf genommen. Und da hat sich das auch alles so ein bisschen aufgebaut, bis später ins Jahr 2000, wo ich dann wirklich mal selbst dann in der Lage war, mit tollstem Material, glänzenden Beinen, extrem schmerzverzerrt im Gesicht, dann da selbst hochzupedalieren.
Aber da müsst ihr mich jetzt mal ein bisschen mitnehmen. Also was ich weiß ist, am 1. Mai, ich wohne in Eppstein im Taunus, ich bleibe am 1. Mai zu Hause, weil ich weiß, dass ich sowieso nirgends hinkomme im Auto, also ich kann höchstens Radrennen gucken. Das ist das eine Thema, was ich weiß. Und dann, jetzt werden viele sagen, das hätte er sich ja auch irgendwo im Internet raussuchen können oder recherchieren können, aber es gibt so einen schönen Ausspruch, ich glaube, von Helene Bockhorst, die hat das mal gebracht und hat gesagt, ich hätte gern Satire gemacht, aber ich habe einfach keine Lust zu recherchieren. Also ich habe entweder Sportwissen oder ich habe es nicht. Ich will mir da auch gar nichts irgendwie einlesen, weil das finde ich irgendwie nicht so gut. Wie lang geht denn so eine Strecke? Also insgesamt diese ganze Strecke. Wie lang wird da gefahren? Wie lang dauert das? Erklär mir das mal ein bisschen.
Also da muss ich auch nochmal vorausholen. Es gibt halt generell, und das ist eben auch das Schöne an diesem 1. Mai-Rennen, das ist wirklich ein Tag des Radsports. Also da sind mehrere Dinge. Zum einen, es findet immer an dem 1. Mai statt. Also es findet nicht immer an einem Sonntag statt, um den Anfang Mai herum, sondern es ist immer an dem 1. Mai. Deswegen auch, glaube ich, für die ganzen Zuschauer, das sind nicht nur Radsportbegeisterte, sondern jeder weiß, 1. Mai, Feiertag, was machen wir um schönes Wetter, gehen wir an die Strecke, gucken den verrückten Radfahrer zu.
Weil wir keine andere Option haben.
Genau. So, dann, also erstmal, das ist ein Riesenevent für nicht nur Radsport-Insider, sondern für die ganze Frankfurter Umgebung, würde ich mal sagen. Das Zweite ist, an dem Tag finden halt wirklich Rennen von Schülerrennen statt. Das sind 8- bis 10-Jährige über Jugend, Junioren, das sind 14-, 15-Jährige, Damenrennen, bis hin eben zu die Profis. Und die Profis sind halt die Königsklasse. Das ist die Formel 1 unter den Radfahrern am Ende. Und die Kinder, Schülerinnen, die sind teilweise nur 1-2 Runden am Heiner Weg. Das sind 10, 15, 20 Kilometer. Dann steigert sich das eben, je nachdem wie alt man ist. Und die Profis, die Formel 1 eben, die sind dann halt schon ein bisschen länger unterwegs. Die waren früher sogar über 250 Kilometer, das 1. Mai-Rennen. In meiner Zeit war es dann noch so 230 und mittlerweile wird es nochmal etwas gekürzt. Die dürfen halt je nach Kategorie, also es gibt auch Rennen in verschiedenen Kategorien, Wertungsstufen und da darf es mittlerweile nur so 200 plus minus 10% sein.
Also wenn du mich jetzt irgendwann trainieren würdest, dann könnte ich dann ja mal anfangen vielleicht mit der halben Strecke der Kinder. Weil, also was hast du jetzt gesagt, 15 Kilometer haben die, da wird mir schon die Hälfte reichen.
Also genau, glaub, das wäre schon mal ein guter Anfang und ich glaube, selbst da wird es ja schwer tun, da mitzukommen. Also da, um diese Strecken dann zu fahren, da bedarf es dann schon ein bisschen Vorbereitung und gutem Training.
Ja. E-Bike vielleicht, das würde dann
gehen. Das würde gehen,
genau. Oben bleiben, Max. Oben bleiben ist erstmal dein größtes.
Auf dem Rad.
Auf dem Rad, ja. Ende der 70er stehst du da am Heiner Weg, hörst dieses Geschrei, spürst dieses Fieber, gleich kommt das Feld wieder vorbei und irgendwas scheint dich da infiziert zu haben mit diesem Sport. So, jetzt spielt, glaube ich, Radsport in deiner Familie sowieso eine Rolle, also ganz unvorbelastet bist du nicht, ne? oder?
Absolut, absolut. Lag in den Genen mit drin, ja.
Ja. Der Opa war Profi, glaube ich, oder?
Nee, es ist auch so eine bisschen teilweise tragische Geschichte. Mein Großvater, der Hans 100 Mark, der war 1924, ist er deutscher Meister geworden, deutscher auch Meister, im Straßenfahren.
Ja.
Und wollte anschließend unbedingt Profi werden. Das ist halt das Größte, was jeder Sportler erreichen kann, aus seinem Hobby irgendwann mal den Beruf zu machen und Ehre und Geld zu verdienen damit. Und dann hat er eben, war sehr, sehr ehrgeizig, hat trainiert wie ein Verrückter und hat sich aber, da war halt einfach damals das Material, auch die Bekleidung und alles war nicht so weit, wie es heute ist, und hat eben hier in Deutschland sehr, sehr hart dann trainiert, wollte dann eben Profi werden im damaligen Opel-Team, die damals noch nicht nur Autos hergestellt haben, sondern Nähmaschinen, Fahrräder und eben auch ein Profiteam hatten, und hat sich dann die Knie kaputt gemacht und musste seinen Traum leider begraben damit, weil hat Knieprobleme bekommen, konnte nicht mehr Radfahren, musste aufhören, hat dann eben angefangen bei dieser Automarke mittlerweile auch zu arbeiten, und dann ging es weiter, dass er einen Sohn geboren hat und der musste Radfahrer werden, und der hat halt unter sehr viel Druck hat es auch zur deutschen Spitze gebracht, wurde sehr hart erzogen von meinem Großvater, und ich glaube, er wollte alles, was er nicht erreicht hat, in meinem Vater dann mehr oder weniger verwirklichen. Mein Vater war auch Nationalmannschaft, war sehr, sehr gut, war auch kurz vor dem Sprung zum Profi-Dasein, und da ist eben der Hans 100 Mark, also sein Vater, gestorben, und er musste, damals hat man als Profi nicht so extrem viel Geld verdient, und er musste eben dann normal arbeiten gehen, um die Familie und so zu ernähren, und konnte eben auch nicht Profi werden. Also das war die zweite Generation, die wieder nicht Profi werden konnte. Und dann war mein Vater aber zu mir das krasse Gegenteil. Er hat mich übermachen lassen, er hat mich zwar mitgenommen, aber war nie mit Druck hinter der Sache, sondern es war immer der Spaß im Vordergrund. Und so bin ich eben schon in frühen Jahren zumindest an die Rennstrecken gekommen. Ja. Dann gab es eben diesen Didi Thurau, der auch aus Frankfurt war. Und schon so ein Held, der hat damals gelbes Trikot bei der Tour getragen. Es war auch damals schon mal so ein Radsportboom in Deutschland. Und dann wollte ich das natürlich auch. Und er hat mich immer gefördert, unterstützt, aber nie unter Druck. Und umso schöner es ist, dass ich es dann in der dritten Generation dann so weit geschafft habe, dann endlich
dass ich dieses Profi-Dasein mal schließt,
das Kapitel geschlossen habe und die 100 Marks dann ein Profi letztendlich hatten.
Ja. Ach, ja, berührend.
Langer Anlauf, ja.
Jetzt kann man ja so Wünsche ja haben, dass man sagt, ich mag als Kind diesen Sport, und irgendwie der Papa und der Opa hatten damit auch mal zu tun. Also wenn ich was wissen will, kriege ich es da zu hören. Wie hast du dann da angefangen? Also man sagt ja nicht dann irgendwann mit 11, ich bin jetzt Radprofi. Also fährt man im Verein, und wann ist diese Entscheidung und wie wird die getroffen, dass man Profi wird oder werden kann?
Ja, auch das zum Teil mit tragischen Ereignissen, die aber dann auch wieder am Ende in was Positives letztendlich mit dem Ausgang geführt, zum Positiven mit dem Ausgang geführt haben, war, dass ich eben dann, wie gesagt, in diesen Jahren, wo ich dann 76, 77 da schon zugeschaut habe, mit 8 Jahren schon angefangen habe, ich wollte unbedingt Rennen fahren. Mein Vater hat mich natürlich gefördert, unterstützt, hat mir ein Rennrad gekauft. Und dann bin ich eben da schon diese Rennen gefahren, und dann war ich von Anfang an sehr, sehr erfolgreich. Dann war ich aber immer ein sehr, sehr kleiner damals noch und war immer so ein bisschen körperlich unterlegen. Und dann war so ab dem Alter von 11 hatte ich einen Kontrahent in meinem eigenen Verein. Das war damals der RV Henninger Sossenheim. Das war auch noch der Verein, wo der Hermann Moos, der Gründer des Rennens, der Vorsitzende gewesen ist, also der Heimatverein eigentlich von diesem Henninger Turmrennen. In diesem Verein habe ich angefangen, und da gab es einen großen Kontrahent von mir, der war mir körperlich einfach im Kopf überlegen, und wir sind so damals in den Schülerklassen sind wir so 30 Rennen im Jahr gefahren, und ich bin in dem einen Jahr, weiß ich noch genau, bin ich 23 Mal Zweiter geworden. Mhm. Und der eine, Alexander Frey, war eben 23 Mal vor mir. Ja. Ja, und das war schon sehr hart, da weiterzumachen. Es war natürlich trotzdem ein Riesenerfolg, aber wie es im Sport ist, es zählt der Sieg. Und ich bin 23 Mal Zweiter geworden, aber habe da nie aufgegeben. Und dann war ich mit dem, was auch ein Freund von mir gewesen ist, war ich Skilaufen im Winter, habe mir das Bein gebrochen, musste ein Jahr so ein bisschen pausieren. Und in diesem Jahr habe ich mich auf einmal körperlich und alles enorm entwickelt. Und dann war ich schon mittlerweile in der Jugend, da war ich dann so 14, 15. Und da habe ich irgendwie auf einmal den großen Durchbruch. Auf einmal war ich ganz anders körperlich entwickelt und hatte dann deutlich mehr Erfolg, habe viele Rennen gewonnen. Meine Eltern mich weiter unterstützten, begleitet. Ich war dann auch schon Nationalmannschaft. Und dann war es eben so, da war ich 17, das war dann sozusagen 86. Ja. 1986 war ich Junioren-Nationalmannschaft und bin mehr Etappenfahrt in der Pfalz gefahren. Meine Eltern wollten mich wie immer auch da besuchen kommen, um anzufeuern und mir Beistand zu geben. Und sind auf der Fahrt zu dem Radrennen 3 Kilometer vom Start tödlich verunglückt. Und das war schon ein herber Schlag für mich. Ich habe beide Eltern gleichzeitig verloren, war vollweise, hatte eine Schwester, die mich sehr um mich gekümmert hat und war aber zu dieser Zeit schon auf einem Sportinternat. Und diese Kombination, dass ich zum einen gefestigt war mit diesem Sportinternat und zum anderen der Sport, der mir schon da sehr, sehr viel gegeben hat, Nationalmannschaft erfolgreich, hat mich das noch mal mehr an den Sport gebunden und ich habe eben dann über den Sport auch versucht, das zu verarbeiten und wurde immer erfolgreich. Und irgendwann war es dann eben so in der Amateurklasse, wo wir dann mit, na, dann mein Abitur und alles gemacht und dann ging es eben in die Amateurklasse, wo ich mich dann mal drauf konzentrieren konnte, erstmal nur Sport zu machen. Als Amateur noch habe ich mehr oder weniger alles gewonnen, was man national, international gewinnen konnte. Da habe ich eben ganz viele Angebote bekommen, eben ins Profilager zu wechseln. Ich hatte eigentlich auch noch einen Medizinertest gemacht und wollte eigentlich Zahnarzt werden. Und dann war aber das Angebot so verlockend. Natürlich, irgendwo geht es da auch um einiges an Geld. Und für mich als junger Bursche, ich war da gerade 20 Jahre, war das natürlich die Angebote sehr, sehr lukrativ. Und da habe ich gesagt, gut, okay, das andere kannst du vielleicht später immer noch mal machen. Und jetzt versuchst du es einfach mal hier aus deinem Hobby und deiner Leidenschaft und deinem ewigen Wunsch der Generationen und dir auch selbst einfach den Schritt zu wagen in das Profileben und mit deinem Sport dann auch das Geld zu verdienen.
Du bist dann irgendwann im berühmtesten deutschen Rennsportteam gelandet, das es damals gab, das war das Team Telekom. Wenn wir uns nochmal jetzt nach vorne katapultieren in dieses Jahr 2000, an den 1. Mai, irgendwann wird das losgehen auf der Strecke. Wie ist das in diesem Profiteam an diesem Tag organisiert? Sagst du da, Leute, das ist meine Heimat hier und ich gewinne das heute, also helft mir, oder war der Plan ganz anderer? Wie war das?
Ja, das ist eben, was der Radsport so ein bisschen mit sich bringt, was viele Laien von außen nicht unbedingt immer gleich so sehen. Er ist natürlich hoch taktisch und alles. Und jeder hat schon eine gewisse Aufgabe. Im Fußball ist es deutlich einfacher. Da gibt es den Torwart, da gibt es den Linksaußen, Rechtsaußen, Abwehr, Sturm. Im Radsport ist es nicht so klar zu sehen, wer hat welche Aufgabe. Aber da gibt es halt auch eben ganz klare Rollen. Der eine ist eben der Top-Sprinter. Das heißt, wenn man irgendwie in einem Massensprint so ein Rennen zusammenhalten kann durch die Helfer, dass es eben keine Fluchtgruppen gibt, dann fährt man für seinen besten Sprinter. Dann hat man die anderen, die sehr, sehr stark in Fluchtgruppen gibt. Es gibt die Allrounder, die zwar mal in die Fluchtgruppen gehen, aber da eher blockieren, damit es vielleicht wieder zusammenläuft, damit man wieder die Karte des Sprinters spielen kann. Also da gibt es in so einem Rennen relativ viele taktische Spielräume und wie du schon erwähnt hast, bin für Telekom gefahren und da hat mir Erik Zabel, das war ein sehr, sehr kompletter Fahrer, der nicht nur der Weltklasse-Sprinter schlechthin gewesen ist, sondern auch noch sehr, sehr gut über die Berge gekommen ist und deswegen hat er das Rennen auch schon bereits gewonnen im Vorfeld und es war schon eine relativ sichere Sache, wenn wir das Feld so zusammenhalten können, dass der Erik mit in der ersten Gruppe ankommt, gewinnt er zu 99%. Ja, ja. Die andere Sache war die, jeder aus dem Team, auch die sportliche Leitung mit Walter Godefroh, die wusste natürlich, wie wichtig mir das Rennen war. Und sie haben ja auch selbst gesehen, wenn ich da morgens vom Hotel, wir waren meistens oben, das hieß früher noch Holiday Inn, jetzt heißt Leonardo Hotel an der Darmstädter Landstraße, das ist von Start und Ziel 3 Kilometer weg und wenn wir diese 3 Kilometer gefahren sind, da wurde mir das zu Ehren, was sonst einem Jan Ullrich oder Erik Zabel, das hat alle Leute, haben ja. Mir, also als ich zum Start gerollt bin in den Jahren davor und auch Jahr 2000, hatte ich eigentlich schon blaue Schultern, als ich an der Startlinie schalte. Ja, okay. Jeder, ey, und heute, ey, Kai, heute machst du's. Und das heißt, also ich war da schon ein sehr lokaler Held gewesen und das ist natürlich auch für das Team interessant, natürlich auch für Marketing und auch für die Telekom. Wenn sie es schaffen, dass da wirklich mal ihr Lokalheld gewinnt, ist auch nochmal ein anderer Stellenwert.
Eine andere Geschichte,
auch, genau, also wir hatten natürlich auch einen Pjan Riis oder so. Ja. Wenn Pjan Riis das gewonnen hätte, wäre schön. Aber für einen deutschen Sponsor mit dem Lokalhelden, das war natürlich auch für die von der Konstellation der Traum, aber da waren halt intern noch viele Sachen, die man berücksichtigen musste. Und auch wenn ich in eine Fluchtgruppe gehe, wenn ich dann nur Dritter werde, hätten wir auch nichts davon gewonnen. Also war sehr viel immer im Vorfeld, was an Taktik abgesprochen wurde und was machbar wäre.
Wenn wir jetzt mal zurückgehen zu dem, weil du jetzt sagst, im Vorfeld, wenn jetzt während dem Rennen hat dann der Trainer oder die sportliche Leitung auch noch irgendeine Möglichkeit, darauf einzugreifen? Also kann der euch irgendwie Tipps geben? Hat einer von euch irgendwie einen Knopf im Ohr? Oder?
Genau, also wie gesagt, wie beim Fußball, wo sie an der Linie stehen, ist mittlerweile im Radsport so. Früher war das vor meiner Zeit noch komplizierter. Mittlerweile eben auch durch die Technik ist so, die Fahrer sind mit Funk ausgestattet.
Also auch bei dir schon vor 20 Jahren?
Dann, genau, bei mir eben auch Rennen schon. Jetzt davor 20. nicht, aber in meiner Zeit dann eben schon. Ja. Sind mit Funk ausgestattet und der Trainer oder sportlicher Leiter, wie es im Radsport heißt, im Auto, der hat eben auch den Funk und der kann mit allen Fahrern sprechen und der gibt dann schon nochmal Anweisungen. Zum einen, wie weit sind Fluchtgruppen entfernt, wie weit ist der Abstand oder Anweisungen, jetzt muss gefahren werden, um die wieder zurückzuholen oder wer was auch immer machen muss. Und da kann schon noch der Trainer eine Menge eingreifen. Auch nicht komplett alles, weil das Rennen nimmt auch manchmal seinen Lauf und man muss manchmal irgendwie agieren. Aber oftmals können die eben schon noch in gewissen Dingen dann auch eingreifen und dann nochmal taktisch Informationen geben.
Ja. Dann hätten wir ja dann doch nochmal eine Position gefunden eigentlich. Dann brauche ich gar nicht für das Jugendtraining trainieren. Ach, für das Jugendtraining trainieren. Ja. Dann gehe ich einfach ins Auto. Ich werde Trainer oder taktischer Leiter.
Ich mache mich wieder auf den Weg mit euch zurück. Einen Tag vor dem 1. Mai, weil du hast gesagt, ihr übernachtet in diesem Hotel. Das heißt, das Ankommen ist ein Nachmittag vorher. Das Team trifft sich da. Was passiert da
im Hotel? Tanz im Mai.
Ja, genau. Ja, gefeiert, Mai, da mussten die Trainer bei uns nie aufpassen, weil es hat wirklich auch für den Sponsor so einen hohen Stellenwert gehabt, dass da keiner auf die Idee da kam, noch abends groß auf die Sause zu gehen. Aber wie du schon richtig bemerkst, wir reist einen Tag vorher an. Also auch ich als Einheimischer, der auch nur 30 Kilometer weg gewohnt hat, in der Zeit habe ich im Taunus, oder zu dieser Zeit habe ich im Taunus gelebt, in Bremtal. Und dann reist man eben an dem Mittag vorher an, dann ist meistens auch eine Pressekonferenz. Dann geht es zum Masseur, man bekommt nochmal die Beine gelockert. Dann abends, wie gesagt, ein sehr, sehr reichhaltiges Abendessen, was ich heute noch immer hinterher jammere, weil mittlerweile kann ich nicht mehr so schön essen, ohne dass ich zulege, ohne Ende. Aber damals war wirklich am Abend vorher nochmal schön Carbo-Loading angesagt mit Pasta und allem Möglichen. Also wie gesagt, ein sehr gutes Abendessen und dann eben ein frühes ins Bett gehen, weil halt meistens auch schon früh Start war morgens und man zudem 3 Stunden vor dem Rennen aufstehen muss, um da auch wieder ein gutes Frühstück zu sich zu nehmen und damit eben der Körper und der Magen die Möglichkeit hat, zum größten Teil es schon zu verdauen, ist es eigentlich so, dass man 3 Stunden vor dem Start frühstückt. Das heißt, wenn der Start um 9 Uhr gewesen ist, dann ist man eben schon um 6 Uhr am Frühstück und schaufelt sich dann nochmal ordentlich gut rein. Das heißt, das beginnt meistens mit einem ganz normalen Frühstück, mit Brötchen, Marmelade, was Süßem drauf. Dann gibt es Müsli eigentlich nochmal und on top dann nochmal die Spaghetti am Morgen. Also es war früher in unserer Zeit war extrem viel. Heute ist dann auch da wieder die Ernährungswissenschaft nochmal ein bisschen weitergegangen. Aber früher war wirklich...
Bolo morgens um 6.
Genau, das war A und O. Und esse ich aber komischerweise bis heute noch gerne Spaghetti, die gehen immer. Und die waren halt, wie gesagt, dann ganz früh am Morgen angesagt. Dann hat mich nochmal kurz aufs Bett gelegt. Schlafen natürlich nicht, weil dann der Kreislauf absackt. Und dann so eine Stunde vorm Start ging es dann Richtung Start. Dann war Einschreiben, dann waren natürlich auch nochmal Journalisten, nochmal Fragen, nochmal hier, nochmal da. Alles nochmal richten, Rad nochmal kurz gecheckt und dann ging's los.
Wenn du sagst, dass ihr da vorher ankommt und das für dich in dieser Umgebung immer schon ein besonderes Rennen war, wie schläft man da vor so einem Rennen? In der Heimat, mit dieser Bedeutung, das Gefühl, vielleicht geht was oder nicht? Hat dich das da in der Nacht kalt gelassen? Hast du also gut gepennt oder?
Ja, also komischerweise kann ich immer und bis heute noch, wenn ich schon auf dem Weg Richtung Kopfkissen schlafe, ich eigentlich meistens schon ein. Also ich kann sehr, sehr gut schlafen. Mhm. Aber dann am Morgen war es schon so, das Frühstück war, habe ich schon gemerkt, der Magen war etwas nervöser. Und spätestens, als es dann aus dem Hotel rausging, aufs Fahrrad und dann die ganzen Leute. Und natürlich, man wollte unbedingt besonders gut sein, aber man wusste, das wird so schwer. Und dann alle, hey, und heute machst du es. Und jeder klopft dir nochmal. Und dann kam da schon enorme Nervosität vor dem Start. Also es war aber wirklich nur so die Stunde vor dem Start. Also das Rennen losgeht, ist wieder was anderes. Und davor war auch noch ziemlich viel Ablenkung, aber so von dem, aus dem Hotel raus, bis dann der Startschuss gefallen ist, war schon große Nervosität immer am 1. Mai.
Dann kommt der Ablauf, den du zu diesem Zeitpunkt gut kennst. Du bist Profi, du weißt, wie Radrennen ablaufen, du kennst deine Crew. Die Schultern sind blau von dem ganzen Geklopfe. Aber heute Kai!
Ja.
So. Und dann geht dieses Rennen an diesem 1. Mai 2000 irgendwann los. Wie beginnt das? So wie du es dir vorstellst, außergewöhnlich, ist da schon irgendwas in der Luft?
Ja, das Schöne an dem 1. Mai-Rennen ist, das geht immer erstmal neutralisiert, so ein bisschen aus Frankfurt raus, dann kann man nochmal ein bisschen warm werden. Dann ist eben auch das Schöne am Radsport, der Radsport ist sehr, sehr international, da spricht man mal mit den Italienern hier, mal mit denen und lenkt sich da auch nochmal so ein bisschen ab und macht nochmal ein bisschen Smalltalk. Und früher wurde das Rennen dann immer am Mainufer, so bei Niederradern etwa nach so 8 Kilometer oder so Neutralisation gestartet. Das heißt, man hatte nochmal so
ein bisschen... Für die Nicht-Profis Neutralisation heißt, das Rennen ist im Prinzip losgegangen, alle rollen, aber es ist noch ein Nicht-Angriffspakt.
Genau.
Also eine Einführungsrunde. So eine Einführungsrunde.
Genau. Der Direktor des Rennens ist vorne in einem Auto. Da sind auch tatsächlich noch so orange Blinklichter an. Kann man eigentlich wie so Pacecar-Fahrer sich vorstellen. Man fährt mit einem entspannten Tempo von 30, 35 km/h.
Sehr entspannt.
Für die Laien vielleicht nicht mehr ganz so entspannt.
Fahre ich nicht mal bergab.
Für einen Profi eher so, dass er gerade einigermaßen die Betriebstemperatur bekommt. Und das Führungsfahrzeug darf nicht überholt werden. Dadurch gewährleistet man, dass alles zusammen, das ganze Feld zusammen bleibt. Und dann gibt es wirklich so einen fliegenden Start. Und der Renndirektor hat so eine rote Fahne am Ende, die winkt er runter und dann zieht er los und dann geht eben das Rennen los.
Aber jetzt nochmal für mein Verständnis. Ihr sitzt mit 35 km/h Niederrad auf dem Fahrrad und unterhaltet euch noch mit einem Italiener nebendran, auch noch auf einer anderen Sprache und könnt euch auf das alles konzentrieren mit der Geschwindigkeit und mit der, weil, also nochmal, ich bin ja an sich kein Fußballer, ich bin zwar Fußballfan, aber ich bin ja Handballer, das heißt, ich bin auch Sport gewohnt und auch mal ein bisschen mehr als vielleicht heute, aber bei 35 km/h auf dem Fahrrad würde ich mich, glaube ich, mit niemandem mehr unterhalten.
Ja, das ist eben genau das, was so ein bisschen den Radsport und was so ein Laie oft mal nicht so weiß ausmacht, weil die da oben sind am Ende, diese Profis, die haben halt, die meisten, sagen wir mal 90%, haben halt mit 8 Jahren angefangen. Und das ist sowas, das macht man alles blind. Also das Unterhalten ist das Geringste bei 30 km/h, aber bei 35 km/h oder später im Feldberg runter mal die Regenjacke bei einer 70 freihändig auszuziehen auf dem Fahrrad, das sind dann Dinge, die eigentlich noch weniger vorzustellen sind. Das Erzählen, das kann man eigentlich fast bei jeder Geschwindigkeit machen. Aber das andere, das sind eigentlich so normale Abläufe und das ist noch alles entspannt. Also das ist für einen Laie eher schwer nachzuvollziehen. Für einen Profi, der da einfach über die ganzen Jahre rangewachsen hat, ist das was ganz Entspanntes.
Also. Absolut nicht zu greifen. Also ich lerne auch jetzt schon sehr viel heute. Letztens habe ich ein Video gesehen irgendwo online, wie ein Fahrradfahrer sich auch bergab aufs Fahrrad draufgelegt hat, um windschnittiger zu sein anscheinend. Und dann alle anderen vorbeigeschossen. Ich weiß nicht, ob das Usus ist, aber da habe ich mir auch gedacht, also der wird mit Sicherheit auch 70, 80 Sachen drauf gehabt haben. Das ist schon Wahnsinn. Also da... Das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen.
Ja, die Hauptfaktoren beim Radfahren, egal ob für einen Laie oder links, sind zwei Dinge. Einmal Reibungswiderstand, das ist, was von den Reifen kommt, und der Luftwiderstand. Deswegen ist natürlich auch das Windschattenfahren von Vorteil. Und je besser man seine Aerodynamik gerade runter machen kann, desto schneller rollt man dann eben auch. Ja.
Zu hoch und runter kommen wir gleich. Also ihr rollt los. 1. Mai, schönes Wetter, interessierte Leute an der Strecke. Gut drauf, langsam werden die Beine warm. So, und irgendwann wird dieses Rennen eröffnet. So, dann schnaufen wir mal durch und dann geht es so irgendwie los. Was ist zu dem Zeitpunkt der Plan? Was weißt du noch, was du da im Kopf hast? Fängt da Belauern schon an oder fährt man da erstmal schneller? Oder was passiert dann?
Ja, dann geht es eigentlich so los. Die meisten Rennen laufen ähnlich ab. Das heißt, sobald das Rennen losgeht, versuchen die sich oftmals keine Chancen ausrechnen, im Sprint zu gewinnen oder am Ende einen Unterschied zu machen oder am Berg einen Unterschied zu machen, probieren die relativ früh als Ausreißer auszureißen und sich einen Vorsprung erarbeiten und hoffen, den Vorsprung irgendwie bis ins Ziel zu retten. Und an dem Tag war auch meine Aufgabe, bei Fluchtgruppen mitzugehen, weil es meine größte Chance war. Ich hätte nie in einem Sprint das Rennen gewinnen können. In der Fluchtgruppe, ich war schon in den Jahren davor, zum Beispiel bei der WM, bei meinem ersten großen Profirennen, bei der WM in Stuttgart, bin ich auch, da habe ich den Sprint von der Verfolgergruppe gewonnen und bin da Fünfter geworden. Also aus kleineren Gruppen wusste ich, kann ich gewinnen. Das heißt, meine einzige Chance, jemals dieses Rennen zu gewinnen, wäre eben mit einer Fluchtgruppe wegzufahren, die Flucht zu suchen und dann aus dieser Gruppe über einen Sprint zu gewinnen. Jetzt ist aber so, das Tempo ist dann enorm hoch am Anfang erstmal, bis sich so eine Gruppe gelöst hat. Dann fährt das Feld erstmal wieder ruhiger, sortiert sich, schaut erstmal, wer ist dabei und so. Und aber bis sich diese Gruppe löst, ist es halt enorm schnell. Was bedeutet, man kann halt normalerweise nicht bei jeder Gruppe oder bei jeder Attacke mitgehen, sondern dafür ist dann aus Teams sind mehrere Fahrer, die diese Aufgabe haben. Das heißt, man wechselt sich ab. Einmal springt der eine mit, also man sagt mitspringen, tritt an und probiert mit. Ja. Auszureisen. Wenn die wieder zurückgeholt werden, macht es der Nächste und so wechselt man sich ab und hofft dann, einen Fahrer drin zu haben. Jetzt war natürlich meine Situation, ich wollte natürlich unbedingt in diese Ausreißergruppe rein und es waren halt, wie gesagt, ganz viele Attacken und normal fährt man immer so jede dritte, vierte, fünfte mit, aber wie gesagt, das ist auch so ein bisschen, was Motivation oftmals ausmacht. Deshalb an dem Tag war mir es egal. Und wenn ich nach Kilometer 50 vom Rad fall tot, wollte ich unbedingt mit der richtigen Gruppe mit. Was bedeutet, muss natürlich, je mehr Gruppen man mitspringt, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man bei der richtigen dabei ist.
Aber es war für dich klar, hier fährt keiner ohne mich da vorne weg.
Also das war an dem Tag. Ich war, wie gesagt, motiviert bis unter die Haarspitzen. Und ich wusste halt eben auch, man hat nicht so viele Möglichkeiten. Das Radsport ist auch ein gewisses Alter, wo man nur seine Spitzenleistung hatte. Ich war sehr, sehr gut drauf. Das wusste ich, hatte eine sehr, sehr gute Form. Und ich wusste aber auch, ich muss diese Gruppe erwischen. Also musste ich von Anfang an, so oft es ging, irgendwie mitgehen. Und dann war es dann tatsächlich so, dass relativ früh schon nach 15 Kilometern noch im Lorsbachtal, in der Höhe von Eppstein, war schon die Fluchtgruppe zusammen, die aber recht groß war mit, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube zwischen 12 und 16 Fahrer. Also eine recht große Gruppe, ja. Aber die hat sich erstmal gelöst und ist erstmal gefahren und hat relativ schnell eine Minute, zwei Minuten Vorsprung bekommen. Ja. Und dann hat sich das dann auch danach erstmal wieder etwas alles gelegt. Vorne war die Gruppe mit den 12 bis 16 Mann und hinten dran das Feld, das erstmal geschaut hat, wer von welcher Mannschaft ist dabei und da erstmal alles unter Kontrolle wieder gebracht hat.
Das ist schon sehr, sehr früh in so einem Rennen, ne?
Nach 15 Kilometern weiß man, man hat jetzt noch so 215 mindestens vor sich und es kommen halt noch die ganzen Berge erstmal. Und das ist schon sehr früh, wobei die Gruppe war halt so groß, dass man sagen kann, okay, entscheidend ist, dass man sich abwechseln kann, eben wegen diesem Windschatten und alles. Ist natürlich mit einer größeren Fluchtgruppe die Chance noch mal etwas größer, auch schon, dass so eine sehr frühe Flucht mit Erfolg gekrönt sein kann.
Also das ist ja ein ganz relevanter Punkt. Ich kenne das vom ab und zu mal aufs Fahrrad steigen, wenn wir mit den Jungs unterwegs sind. Ich rede jetzt über zweimal im Jahr. Aber da, wenn du so eine Gerade hast und du hängst einem hinten direkt am Reifen und du gehst dann da hinten weg und hast den Wind in der Schnauze, das sind schon Welten an Kraftaufwand, was man mehr hat, wenn man da vorne ist oder wenn du hinten dran bist. Das heißt, ist das auch der Grund, warum die meisten Fluchtgruppen geschnappt werden, dass die Kraft einfach, also dass es viel zu energieraubend ist, dann nicht Windschatten fahren zu können.
Genau, also wie absolut auf den Punkt gebracht, der größte Widerstand ist wirklich der Luftwiderstand. Ja. Und wenn man eben ohne Windschatten fährt, ist die Anstrengung über 30% höher, als wenn man im Windschatten fährt. Und wenn man jetzt eine kleine Fluchtgruppe ist, das heißt mit drei Mann, dann ist man, jeder fährt immer so meistens 20 bis 40 Sekunden, je nachdem, im Wind und fährt dann raus. Dann ist man aber, sagen wir mal, in so 40 Sekunden
schon
ist
wieder
man,
dran.
Gleich. Genau, ist man alle Minute ist ja. Man eben wieder im Wind, während im Feld, da sind 180 Leute, da kann man 30 Kilometer, ohne jemals in den Wind gekommen zu sein, einfach nur so, da entsteht auch so ein Sog, wie man es manchmal von LKWs kennt, also im Feld rollt sich es relativ auf der Flachen, relativ einfach mit, in der Fluchtgruppe vorne, wo man immer wieder in den Wind muss, ist es deutlich anstrengender. Bei einer kleineren Gruppe umso schwieriger, bei einer größeren hat man eben auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, bis man wieder den Wind auf der Nase hat. Aber es ist schon so der Faktor, der dann am Ende entscheidet, dass halt die dann am Ende immer deutlich schwächer werden, weil sie halt sich einfach immer mehr wieder gegen diesen Winterstand ankämpfen müssen, als die im Feld, die sich mit 30 Fahrer ablösen und vorne bei einer Fluchtgruppe von 3 Fahrern ist natürlich viel, viel schwerer und die haben viel mehr Arbeit zu leisten. Ja.
Ich denke das immer, ich weiß nicht, ob du das guckst, Max, Tour de France ab und zu, wenn so eine Fluchtgruppe da wirklich weg ist und dann siehst du diesen Abstand eingeblendet, keine Ahnung, die Fluchtgruppe ist jetzt da 7 Minuten vorne weg, wo ich denke, ja, in der Zeit kann man fertig studieren, niemals werden die eingeholt, jetzt sind ja nur noch, was weiß ich da, 20 Kilometer. Und dann ist es wie wenn da hinten ein Monster entfesselt wird, also wenn dieses Hauptfeld loslegt und dann schmilzt dieser Vorsprung wie Butter in der Sonne einfach dahin. Und die haben überhaupt keine Chance. Das hat fast was Gnadenloses dann, oder?
Ja, ja, das ist schon. Und es ist halt auch so, da wird natürlich auch ganz viel taktiert und gerechnet. Das ist natürlich auch im Fernsehen immer ganz gut nachzuverfolgen als Insider. Das ist ja natürlich auch das Anliegen des Feldes, die nicht zu früh einzuholen. Weil wenn die zu früh eingeholt werden, dann gibt es noch andere, die noch relativ frisch sind, die wieder wegspringen. Und die sind natürlich dann am Anfang erstmal frischer und schwerer wieder einzuholen. Deswegen, wenn Fluchtgruppen eingeholt werden, versuchen wir sie wirklich erst in den letzten 10, 5 Kilometer einzuholen, damit nicht eine weitere Attacke passieren kann.
Das ist alles. Und dass die Demütigung groß ist, dann tut es am meisten weh auch.
Genau, und der Zuschauer denkt dann immer, aber diese 5 Kilometer, die hätte doch jetzt auch noch schaffen können. Aber das ist einfach, das kommt da von hinten wie so ein D-Zug an und das ist wie in der Formel 1, wenn dir auf einmal 30 PS oder 50 PS fehlen, da hast du keine Chance dann am Ende.
Das ist, glaube ich, so einer der Gründe, weil du mich gerade gefragt hast, ob ich das auch gucke, warum ich mit Fahrradfahren bisher noch nicht so wirklich warm geworden bin. Das ist auch bei anderen Sportarten, zum Beispiel Langlauf, ist es dasselbe. Du hast, glaube ich, was sehr Taktisches, wenn du dich damit befasst. Also jetzt, wenn du mir das so erzählst und ich weiß, wie das Ganze abläuft intern, dann ist es mit Sicherheit spannender, als wenn du dir das als Laie einfach anguckst. Weil es fehlen ja so diese Momente. Also nehmen wir mal Langlauf und Biathlon, um das vergleichen. Im Langlauf wird die ganze Zeit gefahren. Aber es gibt nicht so diesen spannenden, jetzt den Moment, den gibt es vielleicht ganz am Ende erst, wenn es in die Zieleinfahrt geht. Beim Biathlon hast du zwischendurch immer das Schießen, wo dann immer so, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ich komme auch gleich wieder zurück.
Einfacher nachzuvollziehen.
So. Und deswegen ist für mich Radfahren im Fernsehen immer was gewesen, was ich mir tatsächlich, ich würde jetzt auch lügen, das ist ja Quatsch, ich will ja authentisch bleiben, ich habe es nie geguckt, weil es einfach für mich nicht so diese kracher Momente in dem Moment gab. Wenn du aber das anders guckst und vielleicht Ahnung davon hast, dann siehst du diese Momente, die ich gar nicht sehe. Mhm. Also jetzt, in dem Moment passiert jetzt das, die Gruppe löst sich ab, die...
Wer ist da drin? Wie weit sind die weg?
Ja, das ist einfach auch, was man im Radsport zum Beispiel zum Fußball... Fußball ist relativ, finde ich, einfach zu verstehen. Da hat jeder seine Position und der Ball muss ins Tor. Die einen sind offensiv stark, defensiv stark. Aber der Radsport ist so komplex, dass halt so viele Mannschaften haben unterschiedliche Interessen. Bei einer Mehrtagesrundfahrt kommt es noch dazu, da haben dann die einen Interesse nur am Tagessieg, die anderen wollen aber den Gesamtsieg, die anderen wollen irgendwie nur ein Bergtrikot. Und es sind so viele Interessen und so viele kleine taktische Höhepunkte auch nochmal zwischendrin, dass es für einen Extremlaien manchmal ganz schwer nachzuvollziehen ist, wenn man sich da wirklich so ein bisschen erstmal reinfuchsen muss. Und mittlerweile auch die, muss man da schon auch ein Lob an die Medien dann alles geben. Bei den Übertragungen heutzutage haben sie oftmals Experten dabei, die es dann auch versuchen, die jeweilige Situation zu erklären, warum jetzt hier eine Mannschaft fährt und warum jetzt die jetzt eingeholt werden. Und man muss es so ein bisschen verfolgen und da kommt man auch ganz gut rein. Und da kann man natürlich auch viel mehr mitfiebern, als wenn man da natürlich keine Ahnung hat, sondern die fahren jetzt Start, schnell los und warum werden die jetzt nochmal eingeholt? Und das ist schon...
Ja, aber weil du die Medienwirksamkeit ansprichst, ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Medien sich teilweise auch abgewendet haben, als dann so Sachen aufkamen wie zum Beispiel Doping. Das war ein ganz wichtiges Thema, wo ich glaube, dass ihr da auch viele, also ich rede jetzt ganz einfach als Fan, ja, als Sportfan, dass ihr da ganz viele Sportfans auch verloren habt aufgrund von Entscheidungen, die einzelne Fahrer getroffen haben. Ja, und dass dann diese Fans... Ja, die so den sauberen Sport lieben und dieses Ganze, was der Sport eigentlich ausmacht, den, sagen wir mal, der olympische Gedanke, dass da eben viele verloren wurden.
Ja, ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, ein schmaler Grat.
Absolut.
Aber es gibt schon Fans und Fans. Ich glaube, diese richtigen Radsportfans, die sind weiterhin geblieben. Ja? Und die sind dann vor allem auch dahingehend geblieben, weil die auch trotz alledem die Leistung honoriert haben, die sagen, okay, das war die Zeit und das Umfeld und alles Mögliche. Aber es gab auch die, die einfach nur, weil es hip war und so, jetzt dann mal mitgeschaut haben und die haben gesagt, ach, die dopen ja alle, brauchen wir gar nicht zupfen. Aber
ja, tun sie das? Das ist ja die Frage, wenn ich einen habe, der immer vorne wegfährt und der dopt. Und alle anderen können mit ihm mithalten eigentlich, weil es gibt ja nicht den einen, der so weit vorne weg ist. Das war ja die Frage, die ich mir immer gestellt habe als Laie. Wie funktioniert das? Also wie kann das sein, dass die anderen mit ihm mithalten, obwohl sie nicht dopen?
Ja,
das sorry, dass ich jetzt so ein schlimmes Thema ansprechen muss, aber es gehört einfach zu dem Sport.
Das Thema gehört dazu, aber es gehört, was ich sehr, sehr wichtig finde, es gehört nicht zum Radsport, es gehört halt in den ganzen Sport.
Absolut, ja.
Und das ist eigentlich das Einzige, dass, wie gesagt, was da früher passiert ist, brauchen wir nicht irgendwie schön zu reden, aber es ist so, dass es sich oftmals nur auf den Radsport projiziert hat. Ja. Ein Biathlon, da stellt sich vielleicht auch keiner die Frage, die Russen, die Österreicher sind positiv, die eigene Nation fährt ganz vorne mit. Wo sind die besser? Haben die bessere Gene?
Absolut übertragbar. Also,
es ist, und da will man keinem was unterstellen. Das kann man eigentlich in jedem Sport. Das ist das Einzige, was mich immer so ein bisschen, dass immer nur jeder vom Rad war. Weil im Radsport, klar, kann man einfach sagen, ja, so eine Tour, das geht da nicht. Aber was die eigentlich, das ganze Vorfeld und wie lange die das betreiben, natürlich geht es auch so. Aber klar, es sind immer wieder welche dabei, die sich Vorteile verschaffen wollen. Also es ist ein ganz heikles Thema. Ich finde es immer schade, wenn man es auf den Radsport nur projiziert. Nee, im Fußball stellt sich halt ein Beckenbauer hin und sagt, oh, muss der nur einen Ball kicken können, ja, dann gewinnst du. Das ist heute auch nicht mehr so. Heute, man macht ja die Messung, wie viele Kilometer die heute mittlerweile rennen. Ja. Und wenn du entspannter am Ball bist, ja, und konzentrierter und noch Atem hast und nicht über Kreuz guckst und blau bist, dann kannst du auch besser kicken. Also müsste man auch da die Frage stellen. Aber die stellt keiner. Das ist ja auch okay so. Aber es ist eine schwierige Sache. Und am Ende ist trotz alledem, und deswegen sind, glaube ich, auch so Leute wie ich da kein Böse, weil am Ende gewinnt trotzdem das Talent. Ja? Und mag man denken über Jan Ullrich, was man will. Ich glaube, ich hätte Zyankali nehmen können oder was auch immer. Ich hätte nie das
Zyankali ist mit Sicherheit.
Ja, aber vielleicht noch einmal schnell, ja, oder was auch immer. Ich hätte nie das Talent, ich hatte einfach nicht das Talent. Und das hat jeder gesehen, der mit ihm was gemacht hat und so gesehen. Am Ende gewinnt trotzdem das Talent. Ja. Und so gesehen, natürlich gibt es immer welche, die es da versuchen, Vorteile zu erringen. Und ja, gibt es halt.
Also du hast ja eben beschrieben, was es für dich bräuchte, um da einzusteigen. An Interesse, Verständnis von Komplexität, was dich eher weggehalten hat, da nicht einzusteigen.
Ja, wir müssten schießen beim Fahrrad.
Wenn
ihr eh durch Lorsbach fahrt oder so, da im Wald ist vielleicht die Jagdsaison und dann können wir zwischendurch irgendwie.
Bei mir, mich hat das überhaupt nicht interessiert früher. Ich kam dann über den Reporterjob, dass ich am Amazoner Berg stehen durfte, dahin. Und man kann sich dem dann schlichtweg nicht mehr entziehen. Wenn man da steht und man sieht dieses Feld eine Steigung hochfeuern in einer Geschwindigkeit und lässt sich da anstecken noch von dem Anfeuern, das ist der Wahnsinn. Und dann habe ich einen guten Freund, einen Kollegen, das ist der Florian Nass, der in der ARD alles an Radrennen kommentiert, wenn er kommentiert wird, der in meinen Augen auch alles über Radsport weiß. Also den kann ich nachts um 4 anrufen und sagen, keine Ahnung, wie schwer ist denn jetzt die linke Pedale oder wer hat denn dann und dann weiß der das alles. Und das war auch hilfreich für mich, da irgendwie Begeisterung zu entwickeln. Wenn wir einen Sprung machen können, wieder zurück zum 1. Mai 2000. Wir sind jetzt unterwegs. Die Frage ist, springt da jemand vorne weg? Ja, eine Gruppe relativ früh, 12 bis 16 Mann, du bist mit dabei. Was du und die 12 bis 16 Leute wissen und das Hauptfeld auch, da kommt ja noch was, ne? Es sind Berge. Jetzt seid ihr Berge ja auch gewohnt. Also ihr wart auch in den Pyrenäen, in den Alpen unterwegs. Was heißt denn das, dass da jetzt dieser Taunus da kommen wird?
Deshalb am Ende wird jeder Berg so schnell, also so schwer, wie man ihn hochfährt. Ja, je schneller man einen Berg hochfährt, desto schwieriger wird er. Wenn man ruhig hochfährt, kann man auch einen langen Pass relativ entspannt fahren. Und das Besondere an dem Taunus ist schon, dass er es in sich hat, dass es halt mehrere Runden sind, die man durch den Taunus fährt. Das heißt, auch den Mammutshainer, den fährt man nicht nur einmal, den fährt man eben dreimal hoch. Man fährt den Ruppertshainer Berg, der 21% Steigung hat, fährt man auch dreimal hoch. Und es macht dann halt am Ende der stetige Tropfen, der den Stein höhlt und der die Beine müde macht. Und Es sind halt, dass die eine Kombination aus zum Teil längerer Steigung zum Feldberg, einmal fährt man auch über den Feldberg drüber, zum Teil die Kombination aus einer längeren Steigung und dann immer wieder diese steilen, kernige Steigungen, gerade auch mit Mammolshainer Berg, machen einen schon mürbe und lassen das Feld immer kleiner werden. Ja, und so war es dann eben auch in diesem Jahr 2000, da sind wir eben auch diese drei Taunusschleifen gefahren, dann kommt dir es auch als Fahrer vor, jede Runde, wenn du wieder an den Mammolshainer Berg bist, denkst du, sag mal, den haben sie doch jetzt noch ein Stück steiler gestellt.
Also, ja, ach,
ist, ja, genau. Ich habe gesagt, die sollen flacher machen und nee, sie haben ihn wieder ein Stück steiler gemacht. Das tut schon weh und dann merkst du halt auch mit voranschreitender Kilometer, dass die Beine nach und nach immer etwas müder werden und ein paar Körner aus deinem Sack voll Reis, den du hast, sind dann immer wieder auf der Straße und weg. Und du hast halt nur eine gewisse Anzahl zur Verfügung. Und so war das auch in dem Jahr, dass wir dann immer weniger und weniger geworden sind. Und in die letzte Taunusschleife sind wir noch mit 4 Mann dann gegangen. Ja, die anderen haben dann nach und nach, am Feldberg haben wir 3-4 Mann verloren. Dann irgendwie erste Runde Mammolshainer Berg und Bildtalhöhe haben wir wieder 3 Mann verloren.
Wenn du sagst, wir verlieren hier wieder 3, wir verlieren da wieder 2. Zu diesem Zeitpunkt des Rennens, wenn noch eine Taunusschleife also kommt, das ist ja auch ambivalent. Auf der einen Seite sind das ja alles Konkurrenten, ne? Je weniger, umso besser, weil umso weniger musst du besiegen. Aber ist das auch noch ein Punkt, wo du sagst, ja scheiße, wieder 3 weniger, das heißt mehr Wind für mich?
Ja, aber dann ist es ja auch schon weniger weit bis zum Ziel. Ja. Also darfst du natürlich nicht am Anfang verlieren, aber das Tempo wird schon so hoch gehalten. Auf der einen Seite will natürlich jeder mit und will auch was machen. Auf der anderen Seite musst du schon sehen, dass es weniger werden, weil umso größer ist dann wieder deine Chance. Und ich hatte eben noch einen weiteren Kollege in der Fluchtgruppe mit dabei, was natürlich schon mal eine generell per se gute Voraussetzung ist, wenn du eben in der kleinen Überzahl ist, wie bei einem Spieler eine rote Karte bekommt. Das merkt man schon enorm, ob jetzt ein Spieler mehr oder weniger auf dem Platz ist. Und so ist beim Radfahren, ob du halt zu zweit bist und taktieren kannst oder ob du allein in der Gruppe bist. Und wir waren zu zweit mit dem Jens Heppner, waren wir in der Spitzengruppe. Und am Anfang war natürlich auch von der Teamleitung, die immer wieder gefragt haben, ja, habt ihr es drauf? Und ich habe gesagt, hier, ich fühle mich super.
Hast du gesagt, ja, Digga, ganz kurz, mal wer denn sonst? Ja.
Und sie waren aber immer noch so auf Lauerstellung und wollten uns eigentlich nicht so weit weglassen, ja, dass wenn wir da vorne in Bredouille gekommen wären, dass sie hätten reagieren können. Deswegen haben sie hinten schon auch selbst von meinem eigenen Team immer ein bisschen auf Bedacht gefahren, dass der Vorsprung nicht zu groß ist und wir vorne irgendwie in eine Unterzahl kommen und bei uns vorne die Chancen schlecht sind und dann der Vorsprung zu groß ist, um das nochmal das Ruder rumzureißen. Weil es ist einfach auch für das Team, es war nicht nur für mich, sondern für das Team mit Sponsor Telekom aus Deutschland war es das wichtigste Rennen im Jahr, also neben der Tour de France vielleicht, ja.
Die Fluchtgruppe schmilzt, hinten versucht deine sportliche Leitung irgendwie Optionen aufrechtzuerhalten, solange es geht, um da irgendwie noch ja, eingreifen zu können. Was geht dir zu diesem Zeitpunkt durch den Kopf? Denkst du da schon drüber nach, heute könnte es was werden? Also das könnte mein Ding sein heute?
Ich glaube, du darfst da noch nicht zu früh. Du musst halt erstmal du musst im Jetzt und gerade leben. Ja? Du musst gucken, gutes Tempo zu machen. Du musst gucken, dich gut zu ernähren. Also gut essen, gut trinken. Du musst schauen, dass du.
Während der Fahrt jetzt oder vorher?
Während der Fahrt.
Während
du hast eben deine Trinkflaschen. Dann gibt es bei den langen Rennen 2 Verpflegungskontrollen. Meistens so die erste nach 100, die zweite nochmal so 70 vorm Ziel, nach 180. Und da eben wichtig, Getränkeaufnahme, Flüssigkeitsaufnahme, Essen, so nicht gerade berghoch, aber sobald dann mal ein Flachstück oder runter wieder Essen zuführen.
Was isst du dann, wenn du da isst?
Genau.
Gut essen, da haben wir jetzt andere Vorstellungen als das, was
Currywurst. Da isst man überwiegend zum einen diese Riegel, aber wenn man den Sport im Jahr 2000, da habe ich ihn schon 24 Jahre betrieben, dann stehen auch irgendwann die Riegel Oberkante, Unterlippe. Was bedeutet, da hatten wir viel auch Alternativen. Das heißt, unsere Betreuer, die haben so kleine Brötchen belegt mit auch was Süßem, Zucker auf jeden Fall. Oder auch manchmal was Herzhaftes, dass man nicht nur süße Nahrung hat. Und es geht einfach darum, Kohlenhydrate und ja. Glucose in sich reinzubekommen.
Da muss jetzt Kraft rein.
Irgendwie genau. Da ist auch mal ein Obst dabei, mal eine Banane oder sowas. Aber es ist einfach, Nahrung zu sich zu nehmen. Und dann gibt es eben auch noch flüssige Nahrung, wie so ein Glucose-Konzentrat oder sowas. Also es geht einfach darum, man feuert extrem viele Kalorien raus. Und die muss man halt über diese lange Zeit trotz alledem versuchen, währenddessen immer wieder einigermaßen seine Energiezufuhr zu gewerkstelligen.
Wie weit ist noch ungefähr ins Ziel, wenn wir jetzt reden von einer Taunusschleife kommt noch?
Gut 40, zwischen 40 und 50 Kilometer vom letzten Berg war der Ruperzainer. Vom Ruperzainer ging es dann zurück wieder flach, fallend und flach Richtung Frankfurt und dann eben nochmal diese drei Zielrunden nach 15 Kilometer. Also ich glaube, es sind so 45 Kilometer vom letzten Berg, was der Ruperzainer Berg war.
Da springen wir gleich wieder hin zu den 40 Kilometern. Du hast vorhin gesagt, mit auf dem Fahrradberg runterfahren. Ja. Also ich finde hoch schon extrem scheiße, das tut weh. So. Du hast gesagt, bei jeder Runde wird diese verdammte Marmorzeile steiler und länger. Da braucht man Kraft und irgendwie Selbstdisziplin. Ich finde, bergrunter finde ich einfach geisteskrank. Also das, wie kriegt man das hin? Ich hätte ich hätte Angst in einer Qualität, die ich gar nicht beschreiben kann.
Wobei ich sagen muss, wir haben ja drüber geredet, dass ich selbst bei bergrunter 35 km/h nicht erreiche. Du redest jetzt, glaube ich, über andere Geschwindigkeiten.
Ja, also wir reden ja über 70 km/h teilweise. Ne?
Ja, 70, die sind eigentlich schon im Sprint auf der Flachen. Also runter sprechen wir von an die 100. Also war, glaube ich, das Schnellste, was ich mal gefahren bin auf einer Abfahrt, war irgendwas so 110. Aber was man oft erreicht, ist zwischen 70 und 90 erreicht
also
man oft.
70 ja. bis 90 km/h bergab, oft mit Kurven, oft auf Straßen, die jetzt keine Rennstrecke ist, sondern das sind ja... Ja. Taunusgasse halt, ne?
Ja.
Wenn es saublöd läuft, noch mit irgendwie Schotter, Laub oder Nässe mit drauf, auf diesen dünnen Rädchen da, scheißt du dir da nicht die Hose vor Angst?
Nee, du bist froh einfach nur, dass du mal nicht treten musst, dass es mal von selbst rollt. Okay. Und je schneller, desto besser. Und nee, das ist auch wieder was ein Laie sich, glaube ich, schwer vorstellen kann. Sind halt eben, du bewegst dich auf 23 mm, was die Reifen in etwa an Breite damals hatten. Heute sind sie teilweise ein bisschen breiter, aber aus anderen Gründen. Aber es sind 23 mm, von denen ja dein Leben abhängt. Wenn der so ein Reifenplatzer bei einer 90 in der Abfahrt und zudem noch in der Kurve passiert, ist das relativ ungewöhnlich. Möglich und du hast eben keine Fangzäune und Auslaufbereiche, sondern du hast nur den schmalen Asphaltstreifen und du hast deine Haut, was ein paar Zentimeter an Haut sind, bis es auf den Knochen geht und so Stürze tun schon sehr, sehr weh und das ist aber, das gehört alles zu diesem Sport dazu und da ist halt eine Menge Leidenschaft braucht man, ist aber auch eine Menge Opfer und ein Menge Leiden und Leidenschaft kommt halt auch leider auch oftmals vom Leiden. Ja. Und das gehört alles so mit dazu, aber so im Rennen, also ein Profi, auch bis er da sich in diesen Bereichen bewegt, dadurch, dass ich da wieder zurückzukommen mit 7 Jahren angefangen habe, das ist so aus dem FF. Das ist wie ein Vettel, der, ich glaube, keine Ahnung, auch bei 300 noch mit 2 Fingern das Lenkrad halten könnte oder sowas. Ja. Und das ist einfach so eine Selbstsicherheit und so eine Routine. Und er ist eins mit seinem Sportgerät. Mhm. Und so sind wir das eben auch, die Profis. Die haben natürlich alle enorme Radbeherrschung. Und das ist dann eben so, was ich dann auch selbst ein Hobby, der also den Sport auch betreibt, dass ich nicht vorstellen kann, dass bei einer 70 zum Beispiel, wenn es geregnet hat oder bergunter, bei langen Pässen wird es kalt bergunter, weil natürlich 10 Kilometer bergab kalt, oben auf der Kuppe kalt, unten warm. Was heißt, man zieht sich meistens oben eine Regenjacke an und wenn man dann bei einer 70 freihändig dann noch eine Regenjacke wie so ein Segel, da sind schon Kräfte, die da wirken und das kann selbst einer, der viel Rad fährt, sich das nicht vorstellen, aber unser Leben hat sich eben auf diesen 23 mm Reifen abgespielt. Wir sind im Jahr, um da auch mal Kilometerleistung zu sagen, wir sind im Jahr so zwischen 30.000 und 40.000 Kilometer auf dem Ding gesessen und dann ist das halt, da ist mal eine Einheit mit dem Teil und ja, da denkt man überhaupt nicht dran. Also es macht einfach Spaß, dann runter muss man nicht treten und wenigstens mal wieder 3 Kilometer, wo man eben, da nutzt man auch die Zeit, auch bei einer 60 dann zu trinken, zu essen und die Dinge zu erledigen, wo man dann auf der Flachen wieder keine Zeit dafür hat.
Ja. Steuer ist gut. Steuer gefällt mir. Es sind noch um die 40 Kilometer bis ins Ziel. Die Fluchtgruppe ist zusammengeschmolzen. Mit dir immer noch dein Teamkollege, der Jens, neben dir. Es sind nicht mehr so viele Leute. Auf was kommt es jetzt an?
Dann spätestens, als wir an dem letzten Berg, also an dem Ruperzainer, wusste ich, jetzt geht es überwiegend erstmal bergab, bis dann nochmal diese Runden am Heiner Weg kommen, die nochmal kernig werden können, haben wir jetzt erstmal nochmal ein Flachstück nochmal sammeln können. Unser Vorsprung war dazu schon mal sehr, sehr gut. Wir waren auch nur noch drei Fahrer. Es war nur noch Heppner, ich und der Italiener Tosato. Wir waren also mit drei Mann und da war mir dann zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, okay, wir hatten an die 7 Minuten Vorsprung, sind noch 40 Kilometer, wir sind 2 von Telekom, das heißt, unser Team steht jetzt komplett hinter uns, weil wir waren 2 gegen 1, also das hätte mit dem Teufel zugehen müssen, wenn wir nicht gegen diesen Italiener gewinnen. Es sind jetzt nochmal 30 Kilometer flach und dann noch diese 2 Zielrunden. Also da habe ich schon das erste Mal gedacht, 7 Minuten Vorsprung, 3 Mann. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja. Also jetzt, da wusste ich auch schon langsam, also heute ist der Tag, da hast du die Chance, entweder du nutzt sie oder du wirst sie nie mehr bekommen. Also das war mir dann schon, nach dem letzten Mal Ruppertsheiner, war mir das schon klar. Jetzt hat man natürlich auch dann, jetzt sind wir natürlich auch schon bei Kilometer 190 knapp in etwa. Ja. Ja.
Wenn dieser Moment so klar wird, vorhin hast du das noch beschrieben, dass man in dem Moment leben muss und den Gedanken noch nicht verschwenden darf. Jetzt ist es anders. Jetzt denkt man, okay, wir sind noch zu dritt und wir sind 2 aus dem Team Telekom und einer von diesen beiden bin ich und das ist mein Rennen. Ist das ein Gedanke, der nochmal Energie freisetzt oder ist er eher bedrückend? Also das ist dein Heimrennen,
ja,
du hast die Schulter noch blau. Heute Kai, heute!
Nee, er ist schon beides. Auf der einen Seite Energie freisetzt von... dass ich mich noch mal besser gefühlt habe, an mich glaube, aber dann fangen natürlich schon so Dinge auf einmal kommen, automatisch, ah, jetzt nur noch keinen Platten mehr kriegen und auf alles aufpassen und natürlich fängt man auf einmal an die Kurven, ein bisschen mehr anzubrennen, weil ich sag mir, nicht so einen Fehler machen und deswegen diese einzige Chance, die du in deinem Leben haben wirst,
riskierst
da auf die Straße zu legen. Ja. Und da fängt halt dann auf einmal der Kopf, fängt eine Menge im Kopf an, aber das war natürlich dann auch diese Zeit, wo du sagst, 7 Minuten, 3 Mann, noch 45 Kilometer, ja, das muss irgendwie gehen. Ja. Und dann geht aber auch dann langsam los, dann bin ich natürlich zu meinem Teamkollegen hin, Jens Heppner, und ich weiß, ich hatte im Vorfeld die Jahre davor 2-mal bei seinem Heimrennen mich wirklich für ihn aufgeopfert. Einmal, es war rund um Köln, er hat da in der Nähe gewohnt und da habe ich mich wirklich komplett ihm untergestellt, bin einmal hinter ihm Zweiter geworden und das andere Mal habe ich auch nur für ihn gearbeitet. Und dann geht es wirklich so und dann bin ich halt zu ihm hingefahren und sage, hier Jens, du weißt, wenn du hier gewinnst, werden die Leute dich steinigen. Also heute ist mein Tag hier. Und dann hat er gesagt, ja, klar. Also er hat dann, da wusste ich auch direkt, er steht voll hinter mir und er fährt für mich dann natürlich
auch. Rein theoretisch wäre es aber auch denkbar gewesen, dass der in diesem Moment sagt, ja, Digga, das ist schön, das ist mir aber scheißegal, ich will hier genauso gewinnen. Hätte er auch sagen können?
Ja, hätte er sagen können, aber das macht eben, wir waren schon ein Team und wir waren auch Freunde gewesen. Okay. Ja, und es ist im Sport generell immer ein Geben und Nehmen. Du weißt nur, du wirst auch seine Unterstützung nur wieder erhalten, wenn du ihm auch was zurückgibst. Und er wusste, das war jetzt der Zahltag. Und er wusste aber auch, weil das ganze Team weiß, wie sehr ich diesen Erfolg wollte. Ja. Und wie schwer es aber auch für mich als Local, als Einheimischer war, dass natürlich auch alle anderen Fahrer auf mich geschaut haben. Also, dass ich überhaupt in eine Fluchtgruppe komme, weil jeder weiß, ich will unbedingt. Ja, ja. Also, ist natürlich auch die Ausländer in den Teams, denen wurde schon immer gesagt, hier und der von dem Team
Telekom,
der kommt aus dieser Stadt, der will da gut fahren. Also, haben natürlich auch immer alle nach mir geschaut. Also, es war für mich natürlich umso schwerer, überhaupt in diese Situation zu kommen. Und jetzt hatte ich sie erreicht. Das heißt, jetzt muss das einfach passen, weil ich hätte die sicher nicht noch 5-mal erreicht.
Als reines Gedankenspiel ganz kurz. Du hast gesagt, in dem Rennen rund um Köln hast du alles gegeben, was du hattest, damit der Jens sein Heimding gewinnt. Das ist jetzt die Umkehrung. Der Jens weiß, heute ist der Tag der Tage. Dieser eine, wo der Kai das Ding hinkriegen kann. Also, und noch freundschaftliche Verbindung, von daher ist es klar. Angenommen, das wäre ein Rennen gewesen in, ich erfinde jetzt was in Basel, wo ihr beide keine emotionalen Aktien habt. Wer entscheidet denn dann, wer von euch beiden dürfte?
Ja,
müsst ihr das ausmachen?
Dann wird der Italiener gewinnen.
Das kommt sicher auch so, Dinge kommen auch vor, aber normalerweise versucht man es erst untereinander zu klären und wenn das nicht klappt, muss am Ende tatsächlich der Trainer die Entscheidung fällen, sagt hier, heute ist der dran und
Dafür, let Michael pass for the championship in der Formel 1. Gab es mal die Standansage.
Ja, ja. Und es ist ein Team und dann wird genau abgewegt und dann muss einer sich opfern. Und in dieser Lage, wenn man 2-1 ist, muss einer sich opfern, weil nur dann hat man einen Vorteil. Ja. Weil wenn jeder auf seine, ist es natürlich auch kein Vorteil, sondern es ist wirklich dann auch so, einer muss sich opfern und der andere hat die größten Karten dann auch zu gewinnen.
Ja. Ich denke ja immer so in pathetischen Verfilmungen. Und wenn es einen Spielfilm gäbe über dieses Rennen und diesen Tag, wäre das jetzt einer der magischen Momente natürlich, ne?
Nee, die Entscheidung.
Wo die drei da vorne sind, noch nicht mal der Zieleinlauf, das ist dann das ganz große Finale. Aber das entscheidende Punkt, wo er der Jens sagen würde, oh, ich brauche dringend einen Sieg, weil... Und dann fährst du vor und sagst, Jens, du weißt, heute, das ist mein Tag. Und ihr schaut euch in die Augen und dann kommt diese Art von Versprechen, könnte man sagen. Dann käme mega geile Musik. Und jetzt geht's ins Finale.
Vielleicht können wir das nachträglich dann noch ein bisschen. Nachdem du es jetzt gerade gesagt hast, du machst dann den Schnitt, dann kannst du das.
Wer es verfilmt will, scheißegal, ich habe ein paar gute Drehbuchideen.
Ja.
Okay, also ihr drei, macht euch auf den Weg. Was glaubst du, wie das ist in diesem Moment für den Italiener? Weiß der zu diesem Zeitpunkt schon, dass er keine Chance hat?
Ja, es war, also auch bei ihm, er fing natürlich auch an zu pokern, er weiß natürlich, gegen 2 habe ich relativ wenig Karten, also hat er auf einmal angefangen auch schon, dann, ja, es war kurz nachdem wir uns besprochen haben, hat er angefangen, nur noch ganz kurze Führung zu fahren oder gar nicht mehr zu fahren im Wind, sondern hat sich einfach hin draufgelegt und hat gesagt, ey,
macht ihr mal.
Ihr seid zu zweit,
ja.
Macht ihr mal.
Ja.
Also, natürlich, im gleichen Atemzug ist er natürlich auch kein Dummer, der sich sagt, hey, ich kann nur gegen die zwei gewinnen, wenn die sich kaputt machen und ich der lachende Dritte bin, weil, hey, ich muss nichts machen, weil ich habe gegen beide eh keine Chance. Ja. Also hat er angefangen, nicht mehr zu fahren.
Ich hätte eine ganz kurze Zwischenfrage. War das derselbe Italiener, den du am Anfang in Niederrad neben dir hattest?
Nee, den hatte ich erst am Ende.
Interessant gewesen, wenn
ihr euch sagt. Nee, aber mit dem und dann, und dann hat er nicht mehr geführt. Und dann, und wir sprechen hier immer noch, wir fahren eine Geschwindigkeit von um die 40 km/h und dann bist du mit dem Italiener, den willst du ja trotzdem dazu bekommen, dass er weiter sich auch ein bisschen aufopfert und nicht nur
jetzt drauf.
Also bist du immer wieder zu ihm hin und hast gesagt, hier, jetzt komm, fahr mal mit, sonst kommen die hinten und alles. Und, so, und dann geht es natürlich los, auf einmal mit diskutieren, dann geht natürlich auch das Geschwindigkeit raus. Aber der Vorsprung war immer noch okay, aber er ist natürlich dann auch ein bisschen geringer geworden. Ja, und dann kam ja das ganz große Event. Dann,
für die Verfilmung ist es entscheidend übrigens.
Genau, weil dann war das erstmals eine Streckenänderung, weil ich glaube, Nordwestzentrum war erstmals der Sponsor von diesem Radrennen oder Teilsponsor irgendwie. Und wir mussten eine Runde um dieses Nordwestzentrum fahren und dann wieder auf einen Schnellstraßenzubringer Richtung Frankfurt, was noch so 10 Kilometer vor Frankfurt, 25 Kilometer vorm Schluss war. Wir fahren um dieses Nordwestzentrum rum und dann hätten wir direkt nach dem Nordwestzentrum runter auf eine Schnellstraße fahren müssen. Ich und wir fahren aber über die Brücke. Und auf einmal sagt noch der Heppner, ey, da war ein Pfeil nach rechts. Aber das Führungsfahrzeug vor uns mit dem Direktor des Rennens und mit Didi Thurau, der oben die Fahne gewungen hat, der das Rennen ja leider nie gewinnen konnte, der hat oben rausgeschaut.
Die Regel heißt, folge dem Tourfahrzeug.
Ja.
Eigentlich, oder?
Ja, das ist eben die geschriebene Regel besagt.
Ich meine, die unausgesprochen.
Ja, die also, unausgesprochen
wenn du,
ist.
Wenn du auf dem Rad sitzt, fährst du halt dem scheiß Auto
hinterher. Genau, du fährst dem Auto hinterher.
Ja. Ja.
Die geschriebene Regel irgendwo in den Statuten, weil es... Das Rennen hat dann noch einen extremen Verlauf dann auch erstmal mit einer Menge Diskussion geführt. Die geschriebene Regel, jeder Fahrer muss sich über die Strecke
informieren
und muss die Strecke wissen. Was aber bei der Tour de France ist überhaupt
absurd.
Nicht möglich.
Absurd.
Ich meine, und ich war noch ein Local, natürlich habe ich die Strecke nicht mit jedem links, rechts gekannt. Und wie gesagt, wir fahren da an diesem Abbiegefall vorbei, aber es kann auch sein, dass eine Änderung war aus irgendeiner Sperrung in Frankreich, gern auch mal irgendeine Demonstration auf der Straße und die Strecke wird umgeleitet. Also fährst du natürlich erstmal diesem Führungsfahrzeug hinterher und wir fahren dem hinterher und auf einmal denken wir schon, was ist jetzt? Weil da sind wir auf diese Schnellstraße in die andere Richtung weg von Frankfurt draufgefahren und waren auf einmal im Verkehrsstau. Was bedeutet hat, das Führungsfahrzeug ist falsch gefahren und wir sind diesem Führungsfahrzeug hinterher.
Ich stand, also jetzt, ich kenne die Ecke ja, ihr standet in einem Autostau quasi.
Genau.
Auf der Autobahn dann
genau.
Raus
aus. Genau. Und vor dem Führungsfahrzeug waren euch Polizeimotorräder, die direkt die Sirenen an und Blaulicht. Und dann sind wir zum Glück, kam nach 800 Meter, gibt es wieder eine Ausfahrt, sind wir raus über die Schnellstraße drüber und dann in die richtige Richtung rein. Nur da gab es wieder Stau, weil ja diese Autos gesperrt wurden vorne, wo die eigentliche Strecke war. Das heißt, wir mussten wieder durch den Stau und sind dann summa summarum in etwa knapp 2 Kilometer mehr gefahren, plus eben auch vom Speed natürlich enorm verloren, bis wir durch diese parkenden Autos durchgeschlängelt sind und es war voll Chaos gewesen.
Leute, da merkt ihr mal wieder für unsere Hörer, wie wichtig eine Rettungsgasse ist.
Absolut.
Also, gerade am 1. Ja. Mai. Erstens, Kopf hoch.
Das Handy kann warten.
Das Handy kann warten.
Bildet eine Rettungsgasse.
Bildet eine Rettungsgasse.
Der Kai kann sie brauchen, alle anderen
auch. Und wir sind ja auch ein Service-Podcast.
Oder? Na klar. Das heißt, wir haben vorhin drüber geredet, wie schwierig es ist, als Ausreißergruppe die Energie aufzuwenden, gegen das Monster-Hauptfeld bestehen zu können. Da geht es irgendwann vielleicht um Sekunden. Und jetzt verfährst du dich. Also mutig ja nicht, aber das viel, so und du denkst, in dem Moment ist ja, das war's oder nicht?
Ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gesagt, es war eigentlich schon relativ safe. Wir hatten 7 Minuten Vorsprung, 3 Mann, 2 von Telekom und jetzt passiert ausgerechnet, ich habe mich vorher noch nie in einem Rennen verfahren, passiert sowas in meinem Heimrennen.
Ich muss schon wieder unterbrechen. Ja. Was wäre denn passiert, wenn du dem gelben Pfeil gefolgt wärst und als einziger da vorne ins Ziel gefahren wärst. Das hätte doch gezählt, oder?
Eigentlich schon, ja, aber wie gesagt, das hätten wir eigentlich machen müssen, aber du machst nicht, weil du gedacht hast, vielleicht irgendeine Strafschwerung.
Ja, also wir hatten vor 2 Jahren Bombendrohung, glaube ich, da ist der ganz erste Mal
genau,
abgesagt
ja,
worden.
Also du fährst immer diesem Führungsfahrzeug hinterher. Ja. Und dann war halt dann, ab da ging es los, da war erstmal nur Chaos, Diskussion. Ich bin vor ans Fahrzeug gefahren und habe gesagt, hier, ihr müsst hinten hier erstmal aufhalten wieder, ja, weil...
Ja.
Und die so, ja, Proteste hinten, weil dann hat dann irgendein sportlicher Leiter hat genau diese Statute gesagt, hey, die sind falsch gefahren. Jetzt war der Vorsprung nur noch 5 Minuten auf einmal. 5 Minuten hört sich immer noch reichlich an, aber es waren jetzt noch 25 Kilometer, 5 Minuten. Hinten, die kriegen natürlich auch schnell nochmal so eine zweite Luft, wenn auf einmal jetzt so ein Vorsprung da ist, der noch eingeholt werden kann.
Wenn dir plötzlich 2 Minuten geschenkt werden als Verfolger,
ja.
7 Minuten, oh, ob sich das lohnt, ey, und 5?
Genau. Ach,
ja, mit 5 können wir dann auch noch.
So, und auf einmal hat das komplette Rennen nochmal eine andere, ja, ich hatte natürlich mit dem sportlichen Leiter über Funk diskutiert, er soll nochmal mit dem UCI, also bei jedem Rennen ist auch nochmal einer von dem Radsportverband als oberster Jury, mit ihm nochmal diskutieren, dass sie nochmal die anderen wieder anhalten. Und es war also auf die nächsten 5 bis 10 Kilometer habe ich nur bei 45 km/h mit allen möglichen rumdiskutiert, weil ich habe jetzt auf einmal gemerkt, oh, es wird wieder.
Ach, dafür war Kraft da.
Es wird wieder knapp. Und ja, und auf einmal war dann mein Problem im Nachhinein, dass durch dieses ganze Diskutieren und alles habe ich nämlich das Wichtigste vergessen, mich weiter ordentlich zu ernähren und zu trinken.
Ja.
Und das wurde mir dann schon noch fast zum Verhängnis dann auf den letzten 15 Kilometern dann.
Heute ist der Tag, heute wird es klappen. Ey, Alter, heute ist es klappt, ich gewinne mein Rennen. Und dann verfahren die Arschlöcher auf gut Deutsch sich da vorne.
Oh, ja?
Ich stehe in einem Stau, ich weiß, das war's jetzt. Ich glaube, ich wäre abgestiegen, ich hätte das Ding in die Ecke gefeuert, ich wäre in irgendeine Kneipe. Ich sage, mach mir mal 3 große Bier und eine Flasche Schnaps. Ich fang's rauchen jetzt hier. Ich sag, ich mach, nee.
Ich hätte, glaube ich, 3 große Schnäpse in ein Bier genommen. Also,
und mit niemand rede ich mehr hier. Das war so ein Moment von Verzweiflung,
ja, auch da, oder? Total. Es war dann auf einmal, wenn ich das jetzt deswegen hier verbassel und die Chance, ja, da war natürlich dann auch dann resigniert, das kriegst du nie mehr. Und,
ja.
Und statt, klar, wenn man jetzt im Nachhinein abgebrüht, hätte einfach weiter und sein Ding durchziehen müssen. Aber du bist natürlich so emotional angespannt und du weißt jetzt, verdammte Hacke, ja, wegen sowas jetzt dann am Ende die einmalige Chance zu verpassen, war natürlich dann auch Angst dabei auf einmal, oh je, jetzt wenn der Vorsprung schmilzt, er war zwar noch 5 Minuten und naja, und dann wurde das alles nochmal sehr hektisch dann zum Finale hin.
Ihr seid wieder in die richtige Richtung unterwegs. Frankfurt im Blick. So, es sind noch 15 Kilometer, ihr seid zu dritt. Ein sich etwas verweigender Italiener, ein Teamkollege, der Jens, der sagt, heute fahre ich für dich und du und das Hauptfeld 5 Minuten im Nacken.
Na, dann kommt was, wo ich selbst heute, wenn ich noch so mich dran erinnere, ich kriege immer wieder Gänsehaut. Das ist halt ein
Pferd. Das ist die Idee unseres Podcasts.
Ja, okay. Wenn man die Beine zeigen würde, das ist Goosebumps. Und zwar, man fährt halt durch Frankfurt, da stehen nicht so viele Zuschauer, es ist ein bisschen ruhiger, man hat sich jetzt irgendwie wieder mit der Situation irgendwie gesammelt, okay, wir müssen jetzt gucken, das irgendwie durchzuziehen, wir haben ja noch 5 Minuten und vielleicht geben sie jetzt doch hinten kein Gas oder nicht zu sehr, dass wir es retten können. Man ist jetzt mittlerweile bei Kilometer 200 angelangt, die Beine natürlich auch schon ein bisschen müde. Und man fährt durch das Frankfurt durch, rechts, links. Und das hatte ich mir extra immer wieder angeschaut, weil auch da haben sich immer mal wieder schon mal die Führungsfahrzeuge verfahren. Also da wusste ich die Strecke blind aus dem FF. Und dann biegt man eben in diesen Heinerweg ein. Und auf einmal sind da, ich glaube in dem Jahr damals, zumindest hat es in der Bild-Zeitung gestanden, und da steht ja immer die Wahrheit drin, keine Ahnung, 250.000 Leute haben die geschrieben. Ja, in diesem Heinerweg wie ein Hexenkessel, ein Getröhne, und du fährst halt aus der Stadt und die ganze Zeit nur Diskussionen leisen, auf einmal da rein und die ganze Welt steht Kopf. Ja. Und ich hatte damals auch als Fahrer, ich hatte Gänsehaut bekommen, du biegst unten so ein und dann ist diese Häuserschlucht, tausend von Zuschauern, die alle krönen und meinen Arm halt gekrönt haben. Das, selbst heute bleibt mir noch die Stimme weg. Es war unfassbar. Und dann fahren wir in diesen Heiner Weg rein, das ist ein Berg mit, ich weiß nicht, was er hat, 6% oder so, was für ein Laie auch wieder ordentlich ist, der teilweise schon auf seinem kleinen Gang stand. Für uns als Profi wäre es mit dem Finger in der Nase nochmal. Und wir fahren hier den Heiner Weg rein und auf einmal merke ich, wie ich Krämpfe bekomme. Und geschuldet dadurch, zu wenig getrunken in den letzten Kilometern, nicht fokussiert gewesen auf das, was ich machen muss, essen, trinken und mich auf das Finale konzentrieren, sondern diskutieren und alles Mögliche. Und ich fahre da jetzt hoch und merke nur schon so ein, wie der Krampf so langsam in die Beine kommt. Hatte natürlich jetzt schon 210 Kilometer in den Beinen und war eigentlich jetzt schon ziemlich am Ende und musste aber jetzt noch 3-mal über das Teil da drüber. Ja. Und dann kam richtig Angst, wo ich dachte, ja, wenn jetzt die Muskeln zukrampfen, dann verkackst du es wirklich selbst noch am Ende. Ja. Und da war dann schon auf einmal, ja, ging mir der Arsch auf Grundeis.
Weißt du, an was mich das erinnert, als Fußball-Cook-Fan zumindest, wir müssen unbedingt mal über das Pokalfinale irgendwann reden. Da war nämlich diese Situation mit dem Videobeweis. Pokalfinale Eintracht gegen Bayern, der Videobeweis kurz vor Schluss. So, es kann jetzt nochmal alles verloren werden. Das ist so für mich, wenn ich das übertrage, dieselbe Situation. Ja, Videobeweis nach Foul, Elfmeter, ja, nein. So, du kriegst Krämpfe oder auch schon vorher das Falschfahren. Ja, das sind für mich solche Situationen, wo nochmal
alles... Vor allem auch die Parallele, dass... Also wie viele Spiele hat man gespielt? Wie viele Rennen bist du gefahren?
Ja, ja.
Also wie viele absurd viele Rennen bist du gefahren? Und dann öffnet sich einmal die Option für dich, dieses dein Rennen zu gewinnen. Du weißt, das Fenster geht einmal auf wahrscheinlich im Leben, oder?
Ja, absolut, absolut. Aber das zeigt aber auch wieder, gewonnen ist erst hinter der Ziellinie.
Absolut.
Ja. Und das Spiel ist erst nach den 90 Minuten, wenn der Schiri pfeift und nicht vorher.
Ja, wenn die dicke Frau singt.
Ja, wenn ihr seid immer noch zu dritt.
Ja.
An diesem Punkt.
Ja.
Jetzt merkst du, und du kennst deinen Körper wahrscheinlich unglaublich gut. Es fängt hier an zu ziehen. Gibt es für dich eine Möglichkeit, jetzt noch einzugreifen? Also kannst du irgendwas tun dagegen oder musst du einfach nur hoffen, bitte lass es nicht kommen?
Genau, also ich kann, also in dem Moment habe ich wirklich auch selbst angefangen zu beten, habe gesagt, hier, der Körper, der muss jetzt noch diese, von oben waren es noch 12 Kilometer durchhalten, dann klappe ich gerne zusammen. Und dann können sie mich wegtragen, aber diese 12 Kilometer müssen die Muskulatur noch aushalten. Und dann habe ich dann auch wirklich angefangen, ich habe alles, was ich irgendwie dabei hatte, weggeworfen. Also den kleinsten Riegel, ich habe meine Sonnenbrille weggeworfen, damals war noch keine Helmpflicht. Ich habe wirklich alles, was ich mich erledigen konnte, alles nochmal weggeworfen.
Also um Gewicht zu sparen einfach.
Gewicht zu sparen, um so leicht wie möglich zu sein und irgendwie über diese 12 Kilometer mich zu retten, wo ich noch 2-mal eben diesen Berg hoch musste. Ja.
Dann kommt die vorletzte Überfahrt. Also du musst da nochmal, wie war es da? Was sagen da die Beine? Was sagt da der Kopf?
Da hatte ich dann unten rein eben schon einen kleineren Gang extra gewählt. Natürlich auch, musste ich auch schauen, am Ende ist auch so ein bisschen Poker, dass der Italiener das nicht mitbekommt, weil ich war ja schon der dann irgendwann attackieren musste, um das auf Nummer sicher zu gehen, weil ich wollte es zu dem Zeitpunkt dann auch nicht mal auf den Sprint ankommen lassen, weil wenn ich da einen Krampf bekommen hätte, wäre am Ende vielleicht der Italiener vorbeigefahren. Also ich wusste zudem, ich muss nochmal wegfahren alleine. Also ich muss alleine ankommen, um auf Nummer sicher zu sein.
Hast du zu diesem Zeitpunkt bei der zweiten Überfahrt im Heiner Weg schon eine Idee, wo du das machst?
Ja, ich wusste, dass ich es jetzt auf der Runde danach machen muss, weil dann sind es vom Team noch eine Runde und die muss ich allein fahren, weil da wäre es dann, wenn es nicht gleich geklappt hätte, hätte ich keine zweite Chance. Also ich musste es, mir war es klar, jetzt nach dieser Überfahrt muss ich es zumindest schon mal das erste Mal probieren, weil wenn das nicht klappt, dann muss ich immer noch Zeit haben, nochmal so einen zweiten Versuch zu starten, weil ich wusste, ich muss allein ankommen.
Okay, und wann machst du es?
Und dann ging es eben an meinem jetzigen Haus, wo ich jetzt lebe, vorbei, durch Strebergärten, ging es dann Wendelsweg runter, wieder Richtung Heiner Weg und da kommt nochmal so eine Gegenwelle und das war eigentlich auch ganz cool im Fernsehen später, da hat der Heppner, der hat dann auch schon so damit gerechnet, hat dann irgendwann, da haben wir den Italiener vorgeschickt, Heppner ist an zweiter Stelle, ich war an dritter Stelle und da gibt er immer so ein Zeichen, sagt, komm, jetzt oder nie.
Und dann holst du quasi Luft hinten aus dem Windschatten und sagst, um jetzt Feuer.
Genau, ja, ich habe sie noch so ein bisschen in die, ich hatte vorher so ein klein bisschen abreißen lassen. Das heißt, sie waren schon in der Welle, also vor allem der Italiener. Ja. Was bedeutet, wenn er schon leicht ansteigend ist, muss er natürlich viel härter beschleunigen, als wenn ich von hinten schon mit Schwung noch den Schwung von der Flagge mitnehme. Also ich habe da wirklich auch probiert, alles irgendwie auszunutzen, was ich ausnutzen kann, sowohl Ortskenntnis, sowohl Reserven, alles. Und zumindest habe ich an dieser kleinen Gegenwelle, dann kam ich mit Schwung von hinten attackiert, bin dann eben, musste über diese Welle drüber und dann runter, dann kam Wendelsplatz und dann ging es wieder hoch zum Heinerweg und dann war halt die vorletzte Anstieg hoch und dann am Ziel noch eine Runde und dann muss ich da hochfahren und da habe ich schon so gedacht, ach, bitte, 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 jetzt keine Krämpfe. Und das Witzige, im Nachhinein hat der Walter Gothe früher gesagt, der im Auto hinter mir hergefahren ist, ich wäre so hochgefahren, er hätte Angst gehabt, dass ich gleich umkippe. Ja, ich kam mir noch extrem schnell vor und ich wollte nur irgendwie da drüber kommen, aber es muss schon sehr langsam gewesen sein. Aber es war halt auch nach 200, knapp 20 Kilometern. Ja.
Und dann fährst du alleine?
Und dann war ich alleine, genau. Ja. Und die Zuschauer haben nicht alle meinen Namen geschrien, ich hatte Gänsehaut, wie gesagt, die Muskulatur hat gezogen und ich wusste jetzt, der Körper, der muss noch 5 Minuten durchhalten, dann kann er abschalten. Und dann bin ich da hoch und dann der Rest ist wie von selbst. Dann wusste ich, du musst das jetzt durchziehen und das schaffst du irgendwie. Und ja, dann ging es halt in die letzten 5 Kilometer rein und dann habe ich mich eigentlich schon nur noch vorbereitet, jetzt irgendwie das letzte Ding da hoch und dann ist es vorbei. Ja, und so ist es dann auch gekommen.
Du weißt, die hinten sind weg. Meine Beine werden jetzt, selbst wenn sie streiken, keine Ahnung, dann mach ich es mit den Händen. Und ich sehe die Ziellinie. Was ist da überhaupt Zeit, darüber nachzudenken? Passiert da irgendwas, dass du sagst, wie krass, ich werde das Ding jetzt wirklich gewinnen? Also das ist der Moment.
Ja, da sind 2 Dinge schon passiert bei mir, bei den letzten Metern. Also man schaut sich ja dann schon um und ich habe gesehen, dahin kommt nichts mehr. Wenn du jetzt wirklich nicht anhalten musst für einen Krampf oder sonst was, da kann dir das keiner mehr nehmen. Und dann wirklich so die letzten 100 Meter sind zum einen halt dieser riesen Stein von meinen Schultern gefallen und zum anderen war das wirklich ein Moment, wo ich an meine Eltern denken musste, dass die das leider nicht miterleben konnten und der größte Erfolg meines Lebens war, ja.
Und irre, das, also der Ort, wo du mit dem Papa gestanden hast,
ja, 1977. Ja. Also da hat sich so viel dann irgendwie zusammengegeben, das war schon große Emotionen, ja.
Ich habe ja schon den Drang, hochzugucken jetzt und zu sagen, guck, es hat geklappt.
Fast, ja. Gell? Ja. Das hatte ich dann am Podium gemacht. Und das Schöne war dann auch, der damalige Rennorganisator, der Hermann Moos, der das Rennen gegründet hat und alles, der hat halt eben auch, der hat mich als kleiner Junge im Verein gekannt, als 7-Jähriger hat meine Eltern gekannt. Also selbst der Rennorganisator hat mit Tränen in den Augen vor dem Podium gestanden. Das war dann, war sensationell. Also es war nicht zu wiederholen.
Ist wirklich die Frage, warum es noch keiner verfilmt hat. Also ja. Im Moment hätte der Hessische Rundfunk vielleicht noch die Rechte. Also das ist Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin völlig neu an das Thema rangegangen. Aber die ganze Geschichte für mich, also von dem Moment ganz am Anfang bis zu diesem Punkt, wo du eben dann auf dem Treppchen stehst, das ist ja wirklich Hollywood. Also auch mit dem Zwischenstopp.
Was ein Irrsinn.
Also ich finde es total interessant. Ja. Ihr habt mich total gepackt auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass das vielen anderen, die vielleicht vorher noch nicht so die Radsportfans waren, genauso geht. Und ich muss mir dieses Rennen, mal gucken, dass wir das irgendwie besorgen. Ja, ich muss es mir nochmal angucken.
Auch die Journalisten, ich meine, Florian Nass, die haben natürlich auch das Ganze, so ein Didi Thurau, das war der große Held, der wollte es immer gewinnen, hat es als Frankfurter Bub nie gewonnen. Dann kam ich, war ja dann, als ich Profi wurde, dann auch wieder in den Medien der Frankfurter Bub, unser Kai und alles, eben der Frankfurter Hesse und alles. Und dass ich das dann gewonnen habe, ist auch so ein Volker hier, der hat dann die letzten Meter gekrölt, ja, und ja. uns. Und wurde halt nur von unserem Kai immer gesprochen. Und das war halt sensationell auch für mich. Also es war, das wusste ich auch direkt da, das kann keine Tour-Etappe oder was ich sonst in meiner Karriere jemals gewinnen könnte, kann das toppen, was ich jetzt an diesem Tag da geschafft und geleistet habe.
Ja. Ja, man muss auch dazu sagen, also ich spreche ja immer vorher mit unseren Gästen, meistens mache ich das, dass ich mit den Gästen spreche und sage, wir sprechen über das Spiel eines Lebens. Wir hatten jetzt in der letzten Folge Jana Gefjörtoff davor, Alexander Schur, da ist relativ klar, was das Spiel des Lebens ist. Und bei dir habe ich ja auch gefragt und es kam mir sofort wie aus der Pistole geschossen, ja, da muss ich nicht lang drüber nachdenken. Ganz klar, der 1. Mai 2000 und jetzt, ich verstehe es absolut, wenn ich mir diese Geschichte jetzt so anhöre. Das Interessante ist, für euch beide ist es jetzt was, ihr erlebt diese Bilder im Kopf nochmal nach. Für mich, ihr habt mir diese Bilder jetzt gerade erstmal in den Kopf gepackt. Also ich wusste es ja nicht und von daher war das jetzt für mich, wie wenn mir jemand eine Geschichte erzählt. Also ich fand es total interessant.
Was eine geile.
Ja. Wahnsinn. Ja. Ich frage mich nur, wie wir das hinkriegen, dass es bei uns immer wieder so emotional wird. Also am Ende sind es immer die Geschichten, werden extrem emotional und das war auch heute wieder so auf jeden Fall. Ja.
Du hast dann irgendwann nach 9 Profijahren, glaube ich, gesagt, es reicht mit Radsport. Bist nicht auf die Couch, was ich sofort gemacht hätte, sondern bist Triathlet geworden nochmal. Erfolgreicher. Ironman-Irrsinn abgefeiert. Irgendwann machen wir nochmal ein Special über, warum können so Irren denn einfach mal aufhören mit so einem Quatsch.
Was wurde eigentlich aus?
Ja, Wahnsinn. Wie ist es jetzt? Wir sitzen gerade in Wertheim, wo du einen wunderschönen Radladen, ist eine gnadenlose Untertreibung für das, wo wir hin sind, also Glas- und Holzbau, riesengroß, mit ganz tollen Fahrrädern, die du verkaufst, machst. Fährst du noch?
Ja, da ist man immer wieder bei meinem Lieblingswort, das ist eben die Leidenschaft. Und ich habe den Sport immer mit Leidenschaft betrieben und er lässt mich auch nicht los. Und auch heute zum Teil natürlich, teilweise aus Leidenschaft, teilweise aber auch so ein bisschen aus Angst, zu viel Gewicht zuzulegen, was man gerne als Sportler nach seiner Profikarriere macht. Und da treibt mich natürlich auch oftmals so das schlechte Gewissen wieder aufs Fahrrad. Aber meistens ist es schon einfach der Spaß daran, sich draußen zu bewegen, auf dem Fahrrad Spaß zu haben. Mittlerweile meine Töchter haben beide dann auch Sport gemacht, was mich gefreut hat. Ja, ich habe 2 Töchter und die Kleine ist noch sehr, sehr aktiv. Die Große kam jetzt irgendwann der Freund, was bei vielen so ist und dann kann man es eh nicht erzwingen und es muss von denen selbst kommen. Aber die Kleine ist sehr aktiv und da macht mir es natürlich sehr viel Spaß, mit ihr jetzt auch gemeinsam Sport zu treiben und sowohl Radfahren, Schwimmen und alles.
Als wir angefangen haben, hast du uns erzählt, dass dein Großvater deutscher Meister im Radsport war, Profi werden wollte, das hat nicht geklappt, sehr viel Druck auf deinen Papa ausgeübt hat, damit es da endlich klappt, dein Papa dir alle Freiheiten gelassen hat, mit sehr viel Liebe deinen Weg zu gehen, was du gemacht hast, um dieses Rennen zu gewinnen. Was würdest du dir für deine Töchter oder Tochter, die das noch macht, wünschen?
Einfach, dass ihr auch diese Leidenschaft erfährt und die Möglichkeiten, die einem Sport, die der Sport anbietet, Menschen kennenzulernen, durch die Welt zu kommen. Ich meine, man erlebt, glaube ich, in jedem Sport, wenn man in einem gewissen Leistungsniveau ist, natürlich viele, viele schöne Dinge. Da sind es nicht nur die Erfolge, man lernt ganz viele Kulturen, Menschen kennen. Ich bin durch den Sport viel um die Welt gekommen und das probiere ich Ihnen zu vermitteln. Siegen oder verlieren ist nicht wichtig, aber das, was man mitnimmt aus dem Sport und aus dem Leben als Sportler, was man kennenlernt, die Leute, die begeistert sind, denen man aber auch was erzählen kann, von denen man auch viel erfahren kann. Und als Sportler ist man immer nah mit den Menschen. Das ist, glaube ich, was für mich das Wichtigste ist, ob man gewinnt oder nicht gewinnt. Das sind Dinge, die schön sind, aber ein Teil davon.
Das heißt, wenn Sie Profisportlerinnen werden würden, wäre es irgendwie schön. Und wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm.
Absolut.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ich würde mir heute nochmal das Schlusswort erlauben. Ja, auch vielen Dank von mir nochmal. Und da wir ja mitten in der Adventszeit gerade sind, in dem der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, ihr wahrscheinlich bei Glühwein und Plätzchen zu Hause sitzt, eine wunderschöne Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest unter den besonderen Umständen dieses Jahr und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir werden uns im neuen Jahr mit einer ganz besonderen Folge mit Sicherheit zurückmelden. Da wollen wir jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen. Folgt uns auf Spiel deines Lebens, auf Instagram und wir freuen uns, wenn wir dann wieder ab Januar für euch da sein dürfen.